I Went to Films. It's Not a Film School. Ein Audiokommentar von Markus und Martin. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von I Went to Films, dem Audiokommentar zum Film. Wir besprechen heute Beim Sterben ist jeder der Erste von John Boorman aus dem Jahr 1972. Wir schauen die Blu-ray und Markus hat sich diesen Film ausgesucht. Hallo Markus.
Hallo an Martin und an alle auch, die uns zuhören.
Ja Markus, wie immer natürlich am Anfang die Frage, warum schauen wir heute Beim Sterben ist jeder der Erste? Es war ja dein Vorschlag.
Ja, nachdem wir ja jetzt im Sommer ein bisschen was Lockeres gemacht haben mit Zurück in die Zukunft, dachte ich mir, gehen wir mal wieder so in die Dirty-Gritty-Ecke von Hugh Hollywood und schauen uns doch mal Beim Sterben ist jeder der Erste oder Deliverance, da über den Titel reden wir irgendwann im Laufe des Tages sicherlich heute auch nochmal.
Richtig.
Und ich finde es einen recht spannenden Film, weil er auf der einen Seite zumindest damals ja noch einen recht unbekannten Cast hatte. Klar, Burt Reynolds ist natürlich dann großer Star geworden. John Voight kennt man auch durchaus, nicht nur aus der Rolle. Aber ich finde es vor allen Dingen insofern einen interessanten Film, weil er sich eigentlich konsequent jeglicher Genre-Kategorie verweigert, beziehungsweise weil er extrem fluid da durch verschiedene Genres wabert, ohne dass es irgendwie komisch oder unpassend wirkt. Also ne, wir haben einerseits ist das natürlich irgendwie ein Abenteuerfilm, ja, die vier Jungs da, die zum Raften auf diesen Fluss gehen. Dann ist es sicherlich auch in einigen Szenen ein Actionfilm. Dann haben wir auch Thriller-Elemente, wenn es dann um die Vergewaltigung und diese Morde geht, oder die Tötungen geht. Mord ist ja nicht unbedingt richtig. Dann wiederum haben wir ja mehrere echte Horrormomente, ja, Stichwort Hand, die aus dem Wasser kommt und sowas. Oder dann später, wenn John Voight da mit dieser Leiche dann unter Wasser ist und so. Das sind ja echte Horrormomente in dem Moment. Dann wiederum haben wir aber natürlich auch so eine Öko-Parabel im Prinzip schon. Ne? Es geht ja um diesen aufgestauten See dann und was der mit dem Land macht und gleichzeitig aber auch so ein bisschen Sozialkritik, ne? Was mit diesen Leuten dort passiert. Und hat da auch wieder so ein paar extrem surreale Szenen. Auch ganz komische Musik. Ne? Die Musik, die jetzt auch übers Blu-ray-Menü lief dann das Stück, das mich auch sehr zum Beispiel an Shining erinnert, das war wieder beim Horror. Also, ja, eine ganz, eigentlich auf dem Papier eine ganz krude Mischung, die eigentlich gar nicht so richtig funktionieren dürfte, aber doch irgendwie ein echt gutes Amalgam abgibt, was sich rund anfühlt, ohne dass es einen richtig befriedigt. Nicht im Sinne, weil der Film oder die Geschichte schlecht ist, sondern weil im Prinzip am Ende keine Lösung angeboten wird. Aber das will der Film auch gar nicht, oder die Geschichte auch gar nicht. Ja. So viel erstmal dazu. Du hast den Film ja vorher nicht gekannt, oder bestenfalls vom Titel her.
Genau.
Was war denn so dein erster Eindruck jetzt?
Ja, du hast es eigentlich schon ziemlich gut so im Gesamten beschrieben. Also ich fand oder ich finde bei dem Film so das Setting total cool eigentlich. Also weil man eigentlich so bis zur ersten Hälfte eigentlich in einem Abenteuerfilm ist und dann kippt es plötzlich und wir haben auf einmal so ein etwas anderes Genre, ne? Weil dann beginnen die richtigen Probleme. Am Anfang war das einfach so, ey cool, da sind vier Jungs, ne? Die sind mit zwei Kanus unterwegs und auch so ein bisschen, wo man denkt so, ja, das ist nicht nur so ein gemütlicher Sonntags-Paddelausflug, ne, sondern die sind da ja wirklich im Wildwasser unterwegs. Deswegen habe ich dann gedacht, was passiert denn jetzt? Wo geht's hinaus? Und ich habe mich auch bemerkt, so also beim Schauen, dass ich mich die ganze Zeit gefragt habe, ja, was ist denn das Thema eigentlich und worum geht's? Und das hat mich auch so ein bisschen dabei gehalten. Also ich muss sagen, ich bin noch nicht bei so einem abschließenden Punkt bei dem Film. Also ich habe schon noch so ein paar Fragen. Du hast es eben mit dem Titel zum Beispiel, dem deutschen Titel schon angesprochen. Das ist etwas, was ich auch noch nicht so ganz verstehe. Und also er ist nicht schlecht, das würde ich sagen, weil er auch so ein bisschen anders ist. Ne? Das muss man ja für 1972 auch mit da einbringen. Aber so, also ich würde ihn jetzt nicht zu 100% zu meinen Lieblingsfilmen zählen. Also das würde ich schon sagen. Ne?
Ja,
also,
gut.
Aber das, was den Film aus meiner Sicht spannend macht, ist halt einfach, dass er so ein bisschen anders ist, ne? Und dass er halt, wie du eben sagtest, auch so mit den Genres so ein bisschen gemischt daherkommt und einen da so in eine Wildnis, sag ich mal, mitnimmt. Und ja, am besten würde ich sagen, schauen wir uns ihn heute mal zusammen an.
Unangepasst ist vielleicht so ein
Ja, Wort, das genau. Das
ganz gut funktionieren ja. würde, gerade wenn wir über die Genre-Thematik reden.
Genau, ja. Das, und das wiederum, sowas gefällt mir ja sowieso immer sehr, sehr gut.
Ja. Gut, ja, dann würde ich sagen, soweit die Vorsprache. Dann fangen wir an, den Film zu schauen. Wir schauen die Blu-ray auf Deutsch. Mhm. 1 Stunde 49 Minuten 2 Sekunden bei uns.
So ist es.
Und wie immer zählen wir runter und drücken bei Play die Play-Taste.
Genau. Und ganz kurz vorher, bevor wir starten, noch einmal der Hinweis: I Went to Films ist eine Produktion von Martin Bornemeyer. Besucht meine Webseite martinbornemeyer.de. Das ist die beste Adresse für Netzkultur in Westfalen. Und als Unterstützer bei Steady könnt ihr exklusive Inhalte von I Went to Films freischalten. Der Link dazu in der Podcast-Beschreibung und auf iwenttofilms.de. Vielen Dank für euren Beitrag.
Jawohl. 3, 2, 1, Play. So, da haben wir ja schon so einen ersten Moment der Unangepasstheit, ne, dass schon über das Warner-Logo rübergeredet wird. Mhm. Und wir diese Unterhaltung von den Jungs, ja, mehr oder weniger im Auto oder auf der Fahrt hin, die uns ja erklärt, was eigentlich hier passiert, und dazu sehen wir diese Bilder schon, ne? Das ist ja offenkundig schon aufgestaut worden hier mit ja. den Bäumen unter Wasser.
Richtig. Und man sieht auch hinten da diese Abbruchkante und so zwei Gebäude irgendwie oder zwei Türme.
Ja, scheint Steinbruch zu sein da teilweise.
Genau. Ja. Aber das ist sag ich mal, die erste Nebelkerze, die hier so direkt geworfen wird. Es geht, also ich habe sofort gedacht, okay, die werden da irgendwie mit der Firma, die da abbaut, oder mit irgendeiner Politikgeschichte oder so ineinander geraten.
Was ja.
Und es geht sozusagen um dieses, ne? Es geht sozusagen um dieses Staudammprojekt. Aber das ist es ja.
Was ja, durchaus in die Zeit passte. Und interessanterweise ist ja jetzt schon die Rede von einer Vergewaltigung gewesen.
Ah ja, ja.
Mhm. Sagen wir die Sprengung hier. Aber ja, du hast schon recht, mhm. Würde ja auch durchaus in diese Zeit passen, so 70er-Jahre Paranoia-Kino, das ist ja so eine Verschwörungsthriller, hätte kommen können. Mhm. Aber auch das nimmt er ja überhaupt nicht an. Jetzt sind wir ja ganz plötzlich in einer ganz anderen Gegend gefühlt, ne? Das war ja nur ein trockener Steinbruch, und jetzt sind wir ja schon hier, das ist ja schon, bis auf die Pflanzen wirkt das ja schon fast wie Regenwald.
Genau, richtig. Und ganz interessant, das fällt mir jetzt halt als, also beim Wiederschauen sozusagen auch erst auf. Wir haben ja später dann noch diese Szene, wo sie sich auch nochmal darunter unterhalten, wenn sie ihr Nachtlager aufschlagen. Und da sagt, ich weiß gar nicht, ob es Ed war oder, nee, ich glaube, es ist Bobby, der sagt, ja, auf der Luftmatratze, naja, das ist sozusagen das, was uns dieser Staudamm ermöglicht, ne? Also sozusagen der Fortschritt. Dass man halt so Sachen hat wie Luftmatratzen. Mhm. Und ja, das ist irgendwie schön, dass es da nochmal aufgegriffen wird. Und genau, und das ist es auch. Warum ziehen diese 4 Freunde da jetzt in die Wildnis, um ein Abenteuer zu suchen? Naja, vielleicht eben genau deshalb, weil der normale Mensch im Alltag so weit weg ist von der Wildnis.
Ja, und weil es natürlich auch das ja eine Wildnis ist, die bald nicht mehr da ist.
Richtig, genau. Und hätten sie überhaupt sich für diese Wildnis interessiert, wenn eben das alles als Geschichte nicht gewesen wäre, ne?
Ja, also so ein besuchen Sie Venedig, solange es noch steht.
So Effekt, genau, ne? Ja, genau.
Und ich habe auch gerade gemerkt, ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist, das war natürlich nicht die Unterhaltung während der Fahrt, sondern das war ja offenkundig die Planung dieser Reise, die wir da gehört haben.
Ja.
Ja, er sagt, wir fahren am Freitag von Atlanta los.
Ja. Also ich würde sagen, hier, das ist sozusagen hier an dieser Stelle, würde ich mal direkt die erste Frage oder auch, ich weiß nicht, ob es Kritik dann ist oder Frage. Also die Darstellung, sag ich mal, dieser Hinterweltler.
Ja.
Ich kann das natürlich jetzt nicht sagen, ob das, also ob da wirklich, also wahrscheinlich ist da irgendwas dran, aber die Hinterweltler werden ja hier auch generell als weiß ich nicht, so
als Hinterwelt,
richtig. Ja.
Also originale Hillbillies quasi. Lustigerweise, das sind größtenteils auch keine Schauspieler. Das sind größtenteils Leute, die da vor Ort waren und die dann gecastet wurden für den Film.
Okay. Ja.
Mach mit der Information zu deiner Frage jetzt, was du willst.
Ja, genau. Naja, also.
Ja.
Also, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Also es geht sozusagen um das Frage Klischee. Ja. So, ne? Aber also weil zum Beispiel, wenn wir jetzt gleich.
Das ist natürlich die Frage, sehen wir jetzt oder sind wir jetzt gezwungen, ihren Blick einzunehmen, weil die sind ja sehr hochmütig.
Vielleicht ist es sozusagen auch, das könnte natürlich auch sein, dass die uns ihren Blick sozusagen aufzwingen, ne? Das, so könnte man es natürlich auch erklären, ja. Nur wenn wir jetzt hier gleich zum Beispiel in das Haus einmal reinschauen und dann, weißt du, die Kinder sehen, die ja alle irgendwie irgendwas haben, ne? Ja,
das ist natürlich die Frage, das ist auch Sozialkritik, dass man sieht, dass man diesen Leuten nicht hilft und sie alleine lässt. In ihrer Armut.
Oder so, ja gut, ja, ja.
Dass die Zivilisation hier gar nicht hinkommt. Stattdessen werden ihre Dörfer überflutet, noch für die Großstädte. Das ist dieser sozialkritische Aspekt, den ich meinte, offensichtlich ja auch da drin steckt, meines Erachtens. So, Tiering Banjos. Der übrigens ein.
Ja, aber das finde ich gut. Deswegen gut, dass wir das besprochen haben. Aber so kann ich damit was anfangen, ja.
Ja, jetzt haben wir ja gleich schon eine der berühmtesten Szenen des Films dann, die hier vorbereitet wird. Da haben wir es ja schon. Und Warner wollte das übrigens zuerst nicht als Schallplatte rausbringen. Diese Dueling Banjos und dann wurde es noch ein Nummer 1-Hit. So, jetzt haben wir ja die bekannte Melodie. Kanntest du diese Szene eigentlich? Oder kam sie dir bekannt vor? Weil die wird ja doch immer mal wieder parodiert. Okay.
Nee. Fällt mir jetzt nicht ein.
So. Haben wir Louis oder Reynolds als Louis, der so ein bisschen der Anführer der Gruppe ja auch ist. Interessanterweise war in der ursprünglichen Besetzungsidee waren Leute wie Henry Fonda oder James Stewart übrigens eine Idee für Louis. Was ich ganz interessant finde, weil also die vier sind ja jetzt ungefähr so gleich alt. Ich glaube, die Schauspieler sind so 3 Jahre auseinander insgesamt, die vier. Und Fonda und Stewart wären jeweils rund 30 Jahre älter gewesen wie die anderen drei. Also es wäre ja eine ganz andere Gruppendynamik gewesen, wenn da einer dabei gewesen wäre, der quasi der Vater von den anderen dreien sein könnte, alterstechnisch. Und auch körperlich halt schon so eher in die mindestens hohe 50er, wenn ich schon in den 60ern wäre. Die ja alle in ihren 30ern sind. Oder 40er maximal. War übrigens auch die erste Szene, die sie gedreht haben. Und weitestgehend haben sie das auch chronologisch gedreht. Und der Junge wiederum konnte nicht Banjo spielen. Und da ist ein, das ist ein Trick. Das ist nicht sein Arm, der hier Banjo spielt
wohl. Okay. Ich meine, das ist...
Und das, dieser Tanz ist übrigens improvisiert.
Aber jetzt, man hat jetzt halt so ein bisschen so den Eindruck, so, weißt du, so Kulturen begegnen sich, ne? Und haben halt sozusagen eine, und haben sozusagen über die Musik sowas gefunden.
Ja. Aber letzten Endes ist es für die ja nur Unterhaltung, ne? So, während, also das ist ja jetzt auch nicht weit weg von, wenn man das jetzt mal ganz böse sagt, so von so einer Minstrel-Show für die Jungs.
Ja.
Nur, dass die halt nicht schwarz sind. Mhm. Aber ansonsten ist ja die Haltung nicht wirklich eine andere. Mhm. Auch wenn sie durchaus Respekt für die musikalischen Fähigkeiten von dem Jungen haben. Aber wie gesagt, dieser Tanz war interessanterweise eine andere Sache. Und der Grund, warum Bobby dazukommt, ist, weil der Schauspieler irgendwie den, jetzt muss ich gerade nachgucken, wie heißt er, den Ronnie Cox so toll fand, dass er irgendwie nicht richtig spielen konnte, dass er ihn nicht mochte. Und er mochte aber ihn nicht, den Ned Beatty. Und deswegen ist der dazugekommen.
Ah, ja.
Damit er das besser spielen kann, wenn er da den Kopf wegdreht.
Ja, aber ich finde, es ist eigentlich ganz cool, weil das sozusagen trotzdem diese, also sobald die Musik aus ist, ne, ist die Distanz irgendwie wieder da.
Ja.
Ist auch schön, ne? Also ich habe keine Versicherung, ich brauchte oder hatte noch nie eine und ich brauche das Risiko. Das
Interessanterweise gilt das übrigens auch für die Filmproduktion.
Ah, okay.
Zum Kosten sparen.
Oder
ist viele Stunts von den Schauspielern selber, sorry.
Genau, diesen Blick meine ich jetzt, ne? So dieses, also die sind ja wirklich da abgeschieden und die Kinder haben ja da auch irgendwas, ne? Und
sie sieht auch nicht so ganz. Auch nicht gesund aus.
Genau, ja.
Ja, und ich meine, guck es dir an, das sieht ja jetzt auch nicht, ne? Das sind keine Asphaltstraßen, der hämmert da noch rum auf dem Amboss oder was das ist da in seiner Werkstatt. Also das ist ja nun auch wirklich ne? Also wir haben ja nicht den Eindruck, hier in einem entwickelten Land zu sein.
Überhaupt
nicht.
Nein.
Da sieht man ja auch dann an solchen Szenen, dass so dieser Spruch über die Sowjetunion als Obervolta mit Atomraketen ja nicht nur für die Sowjetunion galt, sondern durchaus auch für gewisse Teile der USA vielleicht sogar bis heute nicht ganz unpassend ist.
Fällt mir jetzt gerade noch ein, wo du sagtest da mit den Versicherungen bei der Filmproduktion. Weißt du irgendwas, wo die diese Flussszenen dann gedreht haben? Weil das ist ja zum Teil wirklich, also es sieht ja wirklich stark aus. Also
ja, das ist ein, ja. Das ist auch ein echter Fluss.
Ja, genau, ja.
Muss ich nachher gucken. Kann ich dir jetzt so aus dem Stegreif nicht sagen, aber kommen wir nachher nochmal irgendwann zu, wenn ich es finde. Was? Auch schön, wie er ihn jetzt runterhandelt da. Wo wir gerade Brando hören, das war tatsächlich auch eine Wahl, Marlon Brando für den Cast, aber Brando und Reynolds konnten sich nicht. Und deswegen ist Brando damals nicht dahin gegangen. Und lustigerweise war auch tatsächlich Reynolds eine Idee für Der Pate. Also so hätten theoretisch beide in zwei großen Filmen in dem Jahr mitspielen können und so hat jeder nur einen von den beiden gemacht.
Ja, wo du gerade auch die anderen Filme da angesprochen hast, ich muss sagen, ich kann diesen Film von seiner Größe oder Stärke überhaupt nicht einschätzen. Also ist das eher so ein kleinerer Film oder ist das ein großer Film? Für mich ist der so nicht einordbar.
Also,
Also okay, schon eher größerer Film, ne?
Budget war rund 2 Millionen Dollar.
Nee, okay.
Ja, nicht der allerkleinste, aber jetzt aber auch kein, aber jetzt, also es war jetzt auch kein Blockbuster, ne? Also es war halt, deswegen hat man zum Beispiel auch Abstand von so größeren Namen genommen, weil Brando und noch irgendwer hätten zusammen irgendwie 1 Million gekostet an Gehalt. Oder Engage. Und sprich, dann hast du schon mal die
Ja,
Hälfte von den
ja.
Jungs weg, ne?
Ja.
Also da hast du schon mal die Hälfte vom Gehalt weg, nur für zwei der vier Hauptdarsteller, ne? Also deswegen hat man gesagt, okay, nehmen wir andere. Ja, jetzt sehen wir auch, wie er da durchrast.
Also bei Lewis hat man so den Eindruck, das ist jemand, der wollte unbedingt mal rauskommen. Ja, genau, ja.
Ja, der will Dampf ablassen, vielleicht. Während hingegen Ed doch eher Team Vorsicht ist. Und generell, das sagt John Boorman, alle vier Männer sollen verschiedene, ja, Gemütszustände oder verschiedene Teile des Verstandes repräsentieren. Aber er führt das leider nie so genau aus. Er sagt nur irgendwann mal, dass Drew quasi das Gewissen ist. Was ja dann später, wenn sie dann darüber diskutieren, was sie mit dem Toten machen, ja auch sich dann zeigt, weil er der Einzige ist, dann der dafür entscheidet sich, dass sie zur Polizei gehen sollten. Ja, das passt ja dann auch. Und es passt ja auch dann damit zusammen, dass er dann derjenige ist, der stirbt und sie es unterm Teppich halten. Aber was die anderen drei sind, also ja gut. Lewis, könnte man jetzt sagen, ist vielleicht die Abenteuerlust oder der Mut. Ed ist vielleicht eher Angst oder Vorsicht.
Ja,
Gut, und
so.
was Bobby ist,
Ja,
das ist
ja.
natürlich dann
Also
wieder, da
da
musst
muss
du
ich sagen,
selber
ich finde die
entscheiden.
Idee gut, aber das ist mir nicht, sag ich mal, ich sag mal, so ausgearbeitet genug. Das kann so für ihn vielleicht beim Schreiben, ne, so eine Hilfe gewesen sein, aber
Es kann ja auch seine
ja, genau, ja.
Interpretation des Romans sein. Ne? Ich weiß natürlich auch nicht, wie das im Roman ist. Also ich weiß wohl, dass wohl relativ viel von dem Dialog, den wir hören, schon auch aus dem Roman entnommen wurde. Aber ich weiß natürlich nicht, wie viel da an Erzählung vom Roman jetzt nicht drinsteckt.
Ja,
Das ist ja
klar.
immer schwer zu sagen. Es wird ja. Auch schön beurteilt, die Menschen nicht immer nach ihrem Aussehen.
Ja, das ist ein guter Satz, ja.
Pfannkuchen. Im Original nennen sie ihn Chubby übrigens. Ja, und jetzt geht endlich mal die Wildwasserfahrt los.
Ja, man sieht ja auch so ein bisschen diese Unbeholfenheit, ne? So.
Ja, übrigens, was rätst du jetzt? Welcher von den vier Hauptdarstellern war der einzige, der vor den Dreharbeiten schon mal Erfahrungen mit Kanu hatte?
Also ich würde fast sagen, Burt Reynolds.
Es war Ned Beatty, also Bobby,
Ach, okay.
ironischerweise.
Ja, gut, ah, okay.
schöne Ironie, finde ich durchaus.
Ja.
Die haben übrigens einen Teil der Farben rausgenommen in der Postproduktion, um das ein bisschen, um den Fluss nicht zu hübsch wirken zu lassen,
Ach,
interessanterweise.
nee, das hätte ich nicht
Ich
gedacht,
finde.
weil ich finde, die Farben sehen sehr natürlich aus.
Ja, aber man merkt schon, dass sie nicht ganz gesättigt sind, finde ich.
Ja. Aber halt so, dass man denkt, so, es liegt am
Also,
Licht oder so,
ja,
es ist
es.
einfach zu hell oder so.
Ja. Ja, also es sieht nicht
Genau,
unnatürlich
das ist
aus, ja,
ja.
bestimmt. Aber es ist eben, es ist halt subtil, ne?
So, das muss ich sagen, hier, guck mal, das ist doch richtig cool. Das fängt doch schon an, Spaß zu machen.
So, das ist übrigens der Chattooga River.
Auf dem wir gedreht haben.
Auf dem gedreht wurde. Was wohl einer der anspruchsvollsten Flüsse für Rafting gehört. Das ist Altaweite. Und das hat natürlich die Dreharbeiten auch ein Stück weit beeinflusst, dass das so ein anspruchsvoller Fluss war.
Ja. Weil hier, das hier ist doch richtig schön idyllisch, ne?
Jetzt haben wir nochmal das Banjo-Kit. Und da haben wir vielleicht schon dieses erste Horror-Element, ne, wenn dieser Ingwer da wieder ist. Der wirkt schon so wie so ein, ja, wie so ein Wächter quasi, ne, wie so ein Torwächter, den sie jetzt passieren. Der wirkt ja schon fast mitleidig jetzt an so einer Stelle. Und staunt, dass sie da jetzt vorbeigehen. Und man fragt sich ja auch, wie kommt der da jetzt eigentlich hin? Also was ist das eigentlich, was ist das für ein Riesenzufall, dass der gerade zufällig, wenn die da vorbeifahren, an dieser Brücke steht? Weil das wirkt ja jetzt auch nicht so, als ob das so direkt nah wäre.
Ja. Ja, ist doch eine tolle Tour, ne? Hier, da hat man so
Ja.
richtig so schön.
Ja, vor allen Dingen auch ohne Stromstellen und so.
Genau.
Ja, gut, da kommen sie.
Ja, das wird jetzt wieder ein bisschen.
Burt Reynolds hat sich übrigens auch einmal das Steißbein gebrochen bei den Dreharbeiten.
Ja.
Ich glaube, dann später bei der Szene, wo er sich auch verletzt, glaube ich, muss das sein. Zuerst wollten sie so eine Puppe nehmen, die halt mit Klamotten angezogen wird. Aber das hat zu falsch ausgesehen. Und dann, als Reynolds dann sich erholt hat von dem Steißbeinbruch, hat er Boorman gefragt, wie es denn ausgesehen hat. Und Boorman meinte, ja, wie eine Puppe, die in den Wasserfall runterfällt. Ja, und von Ned Beatty gibt es auch ein schönes Zitat zu den Dreharbeiten und den Problemen. Da gab es nämlich mal irgendwann eine Stelle, wo er über Bord gegangen ist und dann irgendwie durch so eine Stromschnelle unter Wasser gezogen wurde.
Ja.
Und der dann so wirklich eine halbe Minute unter Wasser war, bevor sie ihn retten konnten. Und dann hat Boorman ihn gefragt, ja, wie hast du dich denn da gefühlt jetzt? Da meinte er so, ja, also ich habe zuerst gedacht, ich ertrinke. Und das Erste, was ich dann dachte, war, ja, wie will denn John den Film jetzt fertigstellen ohne mich? Und dann das zweite war, irgendwie findet der Bastard bestimmt einen Weg.
Also hier frage ich mich halt, wie haben die das gedreht? Haben die das wirklich nach Storyboard oder haben die einfach gesagt, komm, wir suchen uns ein paar schöne Stellen und fahrt da mal runter?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass du das kurz vorher boarden kannst, weil ist ja Natur, ne?
Nicht. Richtig. Und vor allen Dingen auch, ich kann mir nicht vorstellen, dass die gesagt haben, okay, wir fahren genau an dieser Stelle einmal runter und dann bringen wir das Schiff nochmal, das Boot nochmal hoch und dann fahrt ihr nochmal runter und wir machen das zwei, dreimal.
Ich glaube auch nicht, dass die dafür das Geld hatten, wenn ich ehrlich bin. Die werden wahrscheinlich einfach geguckt haben, ja, ist alles drauf, ist nichts passiert, man kann alles verstehen, ja, nächster Tag. Oder die haben einfach ganz viele von diesen Szenen gedreht und dann irgendwann im Schnittraum haben sie halt geguckt, so, ja, wir nehmen die und die.
Ja,
so könnte ich mir auch vorstellen.
Weil ich meine, jetzt ist es ja eigentlich nur Abenteuer. Es geht ja jetzt nicht darum, also wir brauchen ja auch keinen Dialog in dem Sinne.
Also jetzt ist für die ist es natürlich toll, aber so für uns als Zuschauer ist es ja jetzt schon fast langweilig, wie die da rumpaddeln. Was natürlich auch so eine schöne Ironie ist. Auch wie es geschnitten ist und alles, ne? Das nimmt ja auch die ganze Dramatik raus. Ja.
Das stimmt. Also ich muss sagen, jetzt ist es einfach irgendwie es nett und
halt wie
cool.
So,
aber
so, ein Filmabend, so wenn man aus dem Urlaub zurückkommt. Ne? So, guck mal, da war wir paddeln.
Ja, genau, ja. Ja, stimmt. Und hier machen sie eigentlich alle eine relativ ordentliche Figur. Also es sieht jetzt nicht so unbeholfen aus. Und hier wird sogar geblödelt, ne?
Ja, also der Chattooga River übrigens ist zwischen South Carolina und Georgia. Und manche Szenen wurden auch am Tallulah River in Georgia, am Tallulah Gorge in Georgia gedreht worden. Und in Salem, South Carolina und in Silver, North Carolina. Also alles so in den Südstaaten, aber halt nicht direkt in eine Szene in Georgia, aber doch, ein bisschen was in Georgia auch. Ja. Wir sind ja eigentlich in Georgia. Ne? Warum, wenn wir jetzt sagen, das soll ja für Atlanta das Kraftwerk sein, dann müsste es ja in Georgia alles sein, theoretisch.
Ja, okay.
Und manche von den Szenen in der Stadt, die sind wohl in Pennsylvania gedreht worden. Und der Kahoolawasee River, auf dem die hier ja segeln, fahren im Film, den gibt es in der Form nicht wirklich, sondern der ist inspiriert vom Coosawattee River, der in den 70ern tatsächlich aufgestaut wurde, was durchaus Probleme dann für die dortige Bevölkerung verursacht hat.
Ja. Jetzt haben wir so diesen Politik-Talk, ne? Und das ist die Systemfrage.
Ja, übrigens, infolge des Films sind übrigens viele Leute dann tatsächlich auch zum Kanufahren auf diese Flüsse gegangen, was auch dazu führte, dass natürlich einige das gemacht haben, die es besser nicht hätten tun sollen und auch ertrunken sind. Und da natürlich interessanter Shot. Und Burman dann auf die Frage, ob er sich damit verantwortlich für fühlen würde durch den Film, meinte er, ja gut, also er hat alles gemacht, um den Fluss gefährlich wirken zu lassen und wer es dann doch noch macht, also die hätten wissen sollen, was sie erwartet.
Ja, gut, ja. Ja. Ja.
Super am Lagerfeuer.
Ja, und jetzt hat man wieder so, da sieht man den Fisch auch noch die Reste. Und auch hier ist wieder so, so eine Frage, welches Genre? Jetzt, die stelle ich mir jetzt hier wieder an dieser Stelle. Weil
Ja,
jetzt wird es ja dunkel,
das
ne? Und man
passiert
könnte
ja am
sagen,
helllichten
okay,
Tage.
jetzt kommt das Unheil. Aber im Moment haben wir eher so. Ja, genau, richtig. Ja.
Auch interessant, ne? Würde man jetzt auch nicht unbedingt von der Figur erwarten, was wir bisher gesehen haben, dass er keinen Alkohol trinkt. Und John Boorman wollte übrigens
Genau, ja.
einen Fluss finden. Einmal der gefährlich und rau wirkt, aber durch die Kameralinse auch immer schön aussieht. Und bei dem, was ich so von dir bisher gehört habe, hat er das wohl durchaus ganz gut ge ist ihm das wohl für dich ganz gut gelungen. Ne?
Ja. Ja, würde ich sagen, ja. Jetzt kommt das, was ich vorhin angesprochen habe, ne? Das System hat auch Vorteile. Und Bobby jetzt so erklärt, was sozusagen die Vorteile alle sind von dem System, also was der Fortschritt sozusagen gebracht hat, ne? Also Luftmatratze. Jetzt sprüht er sich da ja mit diesem, ich denke mal an Moskito, irgendwas Spray ein.
Ja, und also Warner war jetzt nicht so begeistert von dem Film zuerst. Und die wollten auch Boorman erstmal dazu zwingen, zwei große Topstars zu haben für den Film. Deswegen ja auch diese Sache mit Brando oder anderen Leuten. Jack Nicholson war auch eine Idee genau, Brando sollte Lewis spielen und
Ja, und
Jack Nicholson
ich
war
finde,
für
dann wäre
Ed
auch so ein
angedacht.
bisschen diese
Aber das hätte halt eben diese
Vierer-Kombi ein
Million, eine
bisschen
Million schon
gesprengt
gesprengt.
worden.
Und dann.
Weißt du, weil ich finde, so wirken die alle, also wirklich, als würden die sich irgendwie aus ihrer kleinen Stadt kennen, ne?
Und Ned Beatty und Ronnie Cox hat er sogar vom Theater gecastet. Ja, es gab übrigens auch Streit zwischen Boorman und James Dickey, dem Autoren der Vorlage, weil Boorman nämlich nochmal ein bisschen was umgeschrieben hat im Drehbuch. Und das ist so eskaliert, dass Dickey Boorman
Oh,
ins
das
Gesicht
hört sich schon
geschlagen
nach
hat und
einem
ihm dabei die Nase
Schlag
gebrochen
an.
und vier
Also,
Zähne ausgeschlagen hat.
aha.
Ja. Aber die beiden haben sich dann wohl doch irgendwann wieder vertragen, was dazu auch führte, dass Dickie dann nämlich spät, den sehen wir nämlich später am Ende des Films, der spielt nämlich den Sheriff.
Okay, cool.
Ja. Und nicht nur das Kanufahren an sich, sondern generell der Tourismus im Rabun County hat
Oh
sich
ja.
um mehr als das Tausendfache erhöht infolge des Films. Ja. Und selbst heute, selbst 2012, also 40 Jahre nach dem Film, war Tourismus noch immer ja, der größte Anteil an der Industrie dort oder an der Wirtschaft dort in diesem County. Und John Falks Stunt-Double hat später dann tatsächlich auch damit oder hat später dann auch Teile von den vom Equipment abgekauft von Warner und hat dann dort so eine Rafting-Agentur gegründet und fährt dann auf dem Chattooga River, macht dann oder hat dann so Expeditionen gemacht. Und 2012, also 40 Jahre nach dem Film, war Rafting eine 20-Millionen-Dollar-Industrie dort.
Okay, es ist interessant, ja. Ich würde, wo wir hier jetzt, sag ich mal, diese wunderschöne Morgenstimmung haben, nochmal ganz kurz auf die Nacht davor eingehen. Ich finde nämlich, da sind die Nachtbilder ziemlich gut.
Ja.
Und wir haben ja später in der Schlucht, haben wir ja auch so eine Nacht. Und die, muss ich sagen, ist dann richtig schlecht von den Bildern.
Warum?
Weil sie die am Tag gedreht haben.
Ja, ich wollte sagen, warum.
Nee, aber deswegen
genau.
Wollte ich das jetzt schon mal sagen. Also, weil visuell habe ich jetzt bis jetzt noch kein, sozusagen noch nichts zu beanstanden. Also, vielleicht mal zwischendurch ein bisschen die Schärfe, ne? Das war vielleicht so das Ding. Mhm.
Wobei ich das jetzt gerade so an dieser Stelle ganz gut finde, dass wir so viel Unschärfe haben.
Ja, und vor allem auch,
gut es hat Szene. Was, das hat ja auch schon was
Reportagiges, ne?
Der
Natürlich
Jäger.
Sind wir jetzt hier auf dem Stativ, ne? Aber
Finde ich gerade überhaupt
okay.
nicht.
Ja,
ich finde,
ja,
wir
doch,
sind
weiß,
sehr in
ja,
einer mystischen Szene, überhaupt nicht Reportage oder ne, weil, ne, das ist so herausgehoben, auch aus der modernen, ja, eher mit dem Bogen. Da dieser, dieser Hirsch da, dieser ne, hat da, diesen, ne, er zieht da den Bogen und will da und traut sich am Ende ja nicht, etwas aus der Natur zu töten, was ja am Ende vielleicht sogar, wenn wir jetzt auf der ganz moralischen Ebene sind, ihm dann ja vielleicht auch davor bewahrt, später getötet zu werden. Wenn wir das so moralisieren wollen, tatsächlich. Auf jeden Fall, beziehungsweise dieses Falschschießen hilft ihm ja nachher nochmal. Und ne, das war also so eine Szene, die wirklich so ganz aus dem Kontext rausgehoben wurde und ganz aus, so quasi außerhalb der Zeit und außerhalb der Realität war, ne? Auch weil er alleine war, ne? Die anderen drei waren nicht dabei. So, das ist für ihn jetzt so eine Situation gewesen. Diese
Begegnung
mit der Natur,
das ist so ein bisschen
alleine,
wie, auch hier bei Star Wars, wenn Luke Skywalker da auch in die Wildnis sozusagen geht auf im Dagobah-System und dann Vader begegnet, ne? Das ist sozusagen auch, das hat wie du sagst, so ein bisschen so eine Reise zu sich selbst auch, ne?
Übrigens, Burt Reynolds hat wiederum seine Ausbildung am Bogen von James Dickey gekriegt. Also vom Autor. Und der war wirklich quasi kurz vor Profiniveau, in Anführungsstrichen. Nach der Übung,
cool.
Nach diesen Übungen. Ja, wäre das eigentlich mal so ein Trip für dich?
Och,
so Rafting, mehrere Tage
ja,
lang da und Camping?
Schon. Also ich meine, Rafting habe ich so noch nicht gemacht, aber das normale Paddeln, so im Rahmen von Tagestouren, das habe ich schon öfters gemacht, ja.
Da fällt mir ein, das habe ich ja sogar für unsere Schule schon mal gemacht, damals. Habe ich unsere Schule beim
cool,
also im
ja.
Wettbewerb vertreten.
Ja.
War es in der Gegend.
Genau. Ja.
Aber nur so nebenbei. Ja, jetzt sind wir wieder auf dem Fluss. Ne? Wir sehen wieder diese Landschaft, die aber letzten Endes auch immer gleich ist. Ne? Die es dann auch verunmöglicht, sich zu orientieren, was ja dann später auch nochmal ein Thema wird. Was ja später, ich glaube, das kommt ja jetzt gleich bald. Jetzt haben wir diese Musik jetzt. Sehen wir hier schon, aha, hier sind die Stromstellen offenkundig schon ein bisschen zurückgegangen. Möglicherweise sind das schon die ersten Auswirkungen des Staus gewesen.
Ja, hier auch schön, ne?
Das sind Maler. Ja, und auch die Musik jetzt ganz entspannt. So, du hast dich wahrscheinlich immer gefragt, so, ja, kommt jetzt
total
mal noch was?
Also wirklich, ist total. Und von jetzt hier nochmal auch so, ach, guck mal hier, so Schlange, ja,
Schlange
im Wasser und
warst du denn, ich weiß nicht, was wir während der Szene jetzt gleich noch besprechen werden, deswegen, warst du denn sehr überrascht, als du dann gemerkt hast, okay, das wird jetzt eine Vergewaltigung?
Nein, muss ich nicht, nee, muss ich sagen, nee, also weil das kam dann sehr schnell dadurch, dass die halt weder das Geld wollten noch.
Ja, also als dir, ich meine, der Moment, wo dir klar wurde, ach, das wird eine Vergewaltigung, das meine ich jetzt, war das für dich eine Überraschung?
Nee.
Oder wie groß war da die Überraschung?
Nee, irgendwie, das war so, ja, ich weiß nicht, ob das so ein bisschen, ja, ob das jetzt so, ich kann's ja nicht genau sagen. Also, der erste Moment hier an dieser Stelle ist, dass ich denke, dass das sozusagen Wachleute sind von der Firma. Ne?
Ach so, da war es ja noch auf dem
Trip. Genau, da war
ja.
ich noch auf dem Trip. Und jetzt merkt man aber schon so, nee, das können keine Wachleute sein. Also gut, hier, so eine Frage ist, geht noch.
So, das war vielleicht der große Fehler von ihm, dieser Spruch nochmal. So, das ist ja auch interessant. Jetzt muss ich mal kurz, vielleicht habe ich nie aufgepasst, aber wird das jemals aufgeklärt, ob das stimmt, was er erzählt?
Das ist eine gute Frage.
Weil
ich glaube,
glaube
nämlich
nicht.
Glaube ich auch
weil,
nicht,
weil
sie
die
kommen
anderen
ja
zwei
auch.
Kommen ja auch da lang.
Einmal das und vor allen Dingen kommen sie auch am Ende da an.
Also was ich hier auch an dieser Stelle oder an dieser Szene so interessant finde, und da haben wir jetzt schon dieses erste homoerotische Element. Ne? Wobei natürlich auch die Frage ist, sind die wirklich schwul oder ist das reines Machtspiel? Ne? Ist ja auch dann nochmal so eine Frage.
Ja, eben, ja.
So, was wollte ich jetzt aber eigentlich sagen? Jetzt haben wir die Beleidigung mit den Schwarzbrennern. Mist, jetzt weiß ich nicht mehr, wo war ich denn jetzt davor? Weißt du auch nicht mehr, ne? Achso, genau. Was ich so interessant finde, ist die Unnötigkeit dieser Gewaltexplosion, ja? Ich meine, klar, die sind überheblich in dem Moment. Und die dringen quasi in deren Bereich ein, sozusagen, obwohl sie da nicht hingehören, in Anführungsstrichen, als Städter. Und sie dringen ja schon dadurch da ein, dass sie diesen See aufstauen lassen, also nicht die vier Jungs persönlich, aber ne, die Städter. Und genauso wenig wie wir diese Hillbillies unterscheiden oder die Jungs diese Hillbillies unterscheiden, das sind halt alles diese Hillbillies. Und da machen die jetzt keinen Unterschied zwischen denen, die entscheiden, dass dieser Fluss aufgestaut wird und ihr Land da überschwemmt und ihre Heimat überschwemmt und den vier Jungs, die vielleicht sogar teilweise das kritisch sehen.
Ja, du, das stimmt. Also eigentlich, du hast recht, das ist eigentlich total unnötig.
Aber vielleicht ist es für die so eine Art Racheakt für das, was passiert. Das ist jetzt, die können sich nicht wehren. Aber das ist jetzt eine Methode, auch wenn es natürlich die falsche ist und die falschen trifft. Aber das ist jetzt für die quasi eine Methode zu sagen, so, wir werden von euch misshandelt, deswegen misshandeln wir euch jetzt, ne?
Ja, das ist so ein bisschen diese sozusagen eine Interpretation der Folgen eines solchen Großprojektes und gleichzeitig ad absurdum geführt, ne? Weil erstmal die Städter wären ja nicht in der Wildnis, wenn es dieses Großprojekt nicht gäbe. Das heißt, da wären sie auch nicht kritisch gegenüber dem Großprojekt. Und auch jetzt begegnen sie ja erst den Leuten dort vor Ort. Und scheinbar sind die ja nie irgendwie im Interesse der Politik oder auch der Gesellschaft. Mhm. Ne? Die sind ja quasi auch vergessen.
Die sind komplett abseits, ne? Das ist, also man nimmt
genau,
ja...
Genau, und die haben auch nichts.
Genau,
die
man
haben
nimmt
ja
nicht mal wahr, dass es die gibt. Man lässt es ja einfach überfluten, wenn man sich denkt, ja, das können wir überfluten, was denen gehört.
Mhm, genau, ja.
So, diese Szene wurde übrigens auch nur einmal dann gedreht, als One-Take, weil Ned Peedy die auch wirklich nur einmal drehen wollte.
Ja gut, kann ich verstehen.
Auch das ist ja eine Szene, die in ihrer Rohheit sehr direkt ist und sehr hart ist.
Ja, man muss ja sagen, die können das ja nur machen. Genau. Die können das ja nur machen, weil die dieses eine Gewehr haben.
Ja, ja.
Sonst haben die
und,
ja nicht.
Und das mit dem Schwein ist übrigens ursprünglich hatten die da andere Ideen und das war jetzt nur so ein Stand-in quasi, aber am Ende hat sich das mit dem Schwein doch als das Beste herausgestellt. Und Bill McKinney, das ist der Schauspieler, der dann später die Vergewaltigung durchführen wird, der hat war so damit oder so auf diese Rolle auch schon gebucht, dass er tatsächlich screenlikeapig.com als Homepage sich hat sichern lassen.
Ja, gut. Ah, okay.
Ah. Ja, und das ist einfach auch, ja, es ist ja auch maximal unangenehm, dabei zuzuschauen.
Ja, und das total, aber ich finde, die haben das Bild sehr gut gewählt, wenn man sich das mal anguckt, ne? Also wie verschwenderisch hier die Einstellung ist.
Oh, jetzt haben wir auch schön, dass jetzt der
ja, also das haben sie wirklich ganz gut gemacht, quasi auch dass hier das, der Ast, ne? Genau, ja, richtig. Ich meine, das macht das auch für den Zuschauer ein bisschen
auch maximal unangenehm.
Wobei das ist natürlich
Zähnen
jetzt schon
dann
echt hier, wo er da so mit seinen...
Ed kommt nicht weg,
ja,
kann nicht
genau,
helfen.
Ja.
Sieht er das überhaupt? Nee, er sieht das nicht mal, ne? Er hört das nur. Das sehen wir ja gleich dann in einer anderen Einstellung. Und der Schauspieler wiederum mit dem Gewehr, da hat John Boorman nach einem Schauspieler ohne Zähne gesucht. Und das war wohl ein Bekannter von Burt Reynolds. Die haben gemeinsam in so einer Wild-West-Show gespielt. Und dadurch sind sie dann auf den gekommen. Ja, wir sehen schon, ne? Das Grauen wirklich in seiner... Und was ich ganz interessant finde, das ist mir so beim Schauen aufgefallen wieder, das ist auch wieder so ein Mandela-Effekt. Ich hatte immer gedacht, ja, man sieht die Vergewaltigung direkt, aber sie wird ja immer nur angedeutet. Also wir sehen ja nie direkt jetzt den Akt sozusagen. Wir sehen ja immer nur dann die Gesichter im Schnitt und Gegenschnitt und wie er dann da halt liegt. Und einmal und im Prinzip das Einzige, was wir sehen, ist ganz am hinten einmal in der Unschärfe sehen wir es halt mal. Aber wir sehen es nie explizit. Das, ne, und das hatte ich eigentlich so in Erinnerung, dass man das eigentlich sieht so in dem Film.
Ja. Aber es ist,
so, finde ich interessant als Mandela.
Auch unangenehm genug. Also das ist, das funktioniert sehr gut, ne?
So Stichwort.
Wie gesagt, das spricht ja auch immer für die Qualität von
neulich
Film.
Neulich erst von wegen, dass Leute sich erinnern können, dass die das rote Blut gesehen hätten.
Ja, genau.
Das ist natürlich auch ein... So, und jetzt, ne, wie er ihm signalisiert, ja, mach.
Ja.
Er schießt den Penner. Wie er sich zurückhalten muss, nichts zu sagen, weil er weiß, dann verrät er ihn. Und auch interessant, ich glaube, sie erwartet nämlich bewusst, bis das Gewehr gewechselt wird.
Das war natürlich ein...
Weil er ihn als weniger große Bedrohung ausmacht als den anderen.
Ja, eigentlich hätten sie den anderen jetzt auch jagen müssen, ne?
Hätten sie?
Ach so, ja.
Die Gefahr war ja nicht mehr da, wenn man entwaffnet ist.
Genau, ja.
Ne? Das ist ja, die ganze Diskussion dreht sich jetzt ja gleich darum. Ja. Und das ist natürlich
Nee.
auch, ich meine, ist jetzt nicht so, dass wir großes Mitleid mit
Klar,
dem
das
Typen
ist,
hätten
ja.
als Zuschauer, aber das ist natürlich auch eine maximal unangenehme Todesszene. Ne? Und auch das interessant, dass wir jetzt nicht diesen
Ja.
schnellen, diese schnelle Katharsis quasi kriegen, der wird jetzt erschossen und ist tot und hat jetzt verdient, was er kriegt, die Sau. Sondern, nee, wir sehen jetzt, wie der wirklich ewig quälend da stirbt. Und uns ja auch die Zeit gibt, jetzt zu überlegen, ja, okay, ich meine, das war jetzt Notwehr und, oder Nothilfe und alles. Und der hätte ihn natürlich erschossen im Zweifel und das wäre ja wieder eine Vergewaltigung geworden. Aber ist das, das so sein müssen? Hätte es nicht gereicht, ihn irgendwie in die Schulter, dass er entwaffnet wird? Ja, oder ins Bein oder weiß der Geier was? Ein Herzschuss. Jetzt sagt das Ed ja nochmal, wir hätten uns umgebracht.
Ja, aber man muss
Louis
ja auch
bestätigt das ja
noch
auch
dazu
nochmal.
sagen.
Und das ist natürlich die Frage, ist das deren Meinung oder bestätigen sie sich jetzt nur schon
Ja.
für spätere Aussagen?
Nee, genau, was ich noch sagen wollte, das ist ja, also jemanden mit einem Pfeil zu töten, hat ja auch noch mal irgendwie so etwas martialerisches als, sag ich mal, zu erschießen, ne? Ja, genau das meine ich. Ja.
Das hat schon so eine archaische Qualität, ne? Und auch wie er da jetzt liegt, ne, da auf dieser Astgabelung, da wie sein Gesicht, die Wangen da nach oben gedrückt werden, die Nase da hochgedrückt wird, so wie er es ja ganz am Anfang mit Bobby gemacht hat. Er ist scheinbar noch nicht ganz tot. Oh, jetzt wird er mal nachgeholfen. Das Umgeben in dieser eigentlich ja doch recht idyllischen Landschaft mit dem Vogelgezwitscher, ne? Wir haben ja jetzt gar keine Musik auch, wie du vielleicht feststellst. Ja, jetzt ist die Frage, wer kennt sich mit den Gesetzen aus? Oder vielleicht sogar so implizit, ist einer von euch Anwalt, weil die vier kennen sich ja auch nicht alle untereinander. So, jetzt ist natürlich die Frage auch so ein bisschen an den Zuschauer, ne? Wie würdest du dich in dieser Diskussion einschalten? Auf welcher Seite stündest du? Was hättest du hier? Was würdest du jetzt machen?
Ja, das stimmt.
Und es ist ja auch noch mal ganz interessant, wenn wir jetzt gerade, ich habe ja gerade noch mal gesagt, ne, dass ja quasi diese Vergewaltigung quasi so eine Art von Bestrafung ist für die Städter. Stellvertretend für das, was sie dem Land antun und wie sie das Land vergewaltigen, was ja ganz am Anfang erwähnt wird. Und im Prinzip ist ja das, was wovor Louis warnt, wäre ja im Prinzip das Gleiche nochmal. Ne? Das quasi, ne, die vier haben, sind da, wo sie eigentlich nicht hingehören, mehr oder weniger, wollen nochmal quasi das Land wegnehmen, was ja schon weggenommen wird demnächst. Und würden dann da vor einem Prozess stehen. Und da ist natürlich wirklich die Frage, ob da so ein Geschworenenprozess tatsächlich so fair ablaufen würde, wie sie, ne? Oder ob das nicht dann auch ein Stellvertreterprozess wäre für diese anderen Themen, die aber nicht vor Gericht gebracht werden können, aus verschiedenen Gründen.
Ich finde, man kann diese, also ich fühle diese Ausweglosigkeit total mit. Also auch gerade dieses sich zurechtreden. Ne? Also was wir direkt am Anfang hatten schon, ne, mit dem, nachdem der Schuss war, ne, das war Notwehr. Ja, das war Notwehr. Ne, das war doch Notwehr, ja.
Auch schön, wie jetzt dieser dieses Ding da im der Ast da im Weg ist, ne? Also so eine Distanz auch aufbaut zu den Jungs und auch schön überhaupt diese Kamerafahrt.
Ja, ja, das stimmt.
Muss man sich ja auch mal überlegen.
Und es hat auch so ein bisschen Experimentcharakter, ne? Sozusagen nach dem Motto, ja, wir gucken mal, Sozialexperiment, was passiert, wenn vier Menschen in so einer Situation sind, ne? Und jetzt kommt ja auch gleich der Vorschlag mit dem, wir machen eine demokratische Abstimmung und das wird dann getan, da beugt sich jeder und so.
Aber zum Beispiel diese Szene würde jetzt auch ganz an und hätte eine ganz andere Dynamik, wenn Louis jetzt 30 Jahre älter wäre wie die anderen
drei. Ne? Und deswegen, das finde ich gut, dass die sozusagen, die vier, alle so ein bisschen auf gleicher Ebene sind. Ne? Und wo wir jetzt ja auch gerade die Diskussion haben, Markus, wir sind ja ungefähr in der Mitte.
Ja, ich würde damit gerade noch mal warten, dann tatsächlich. Also ich habe da noch was gleich noch
dann,
zu einer anderen Stelle. Deswegen würde ich das noch mal abwarten, weil sonst muss ich wieder unterbrechen. Dann das möchte ich jetzt auch nicht. Das siehst du auch noch, dass Blüter schon zu langsam runter sind. Und auch er ist
Louis
ist der Mountain Man ist ist ja jetzt genauso erniedrigt, wie er vorher war. Ne? Und man könnte ja sogar so weit gehen, dass dieser Pfeil durchs Herz ja auch eine Art von Penetration ist. Also das ist ja auch... Also im Prinzip wird hier ja auch ein also im Prinzip wird hier ja so ein Prozess vorweggenommen, ne? wenn Ed und Louis hier quasi zwei Plädoyers halten. So, und auch ganz interessant, ne, wie Ed jetzt sagt, so, ja, ich will damit nichts zu tun haben. Ne? Aber er hat was damit zu tun. Er kann sich gar nicht dessen verweigern. Er war jetzt dabei. So, jetzt haben wir das Demokratie-Thema. Ne, also er kann nicht einfach daneben stehen und sagen, ach, damit habe ich nichts zu tun. Das spielt keine Rolle, selbst wenn er das für sich so sieht. Irgendwann wird es zurückkommen. Ne? Die Behörden werden ihn fragen und er wird mit angeklagt werden zur Beihilfe, einfach weil er dabei war. Vielleicht kann er sich noch rausreden nach dem Motto, ich weiß es nicht. Aber so, jetzt haben wir ja auch, Bobby entscheidet sich dann aus Scham dagegen, das zur Polizei zu bringen. Und Ed ist jetzt das Zünglein an der Waage. Wobei, ist er das eigentlich? Weil ich meine, ansonsten wäre es halt 2-2, ne?
Ja, stimmt, das habe ich auch gedacht. Also gut, beim ersten Mal gucken. Gut, aber
vielleicht ist er das Zünglein an der Waage, das Ganze jetzt zu beenden oder nicht. Ne? Das kann man natürlich sagen.
Ja, okay, ja.
Du hast eine Frau, du hast ein Kind, die sehen wir ja später nochmal. Auch interessant, ne? Das ist vielleicht die wichtigste Entscheidung deines Lebens, aber vielleicht kommt die ja später nochmal, die wichtigste Entscheidung seines Lebens, wenn er vor dem Mann mit dem Gewehr steht, ne? Und das ist auch, glaube ich, einer der zentralsten Sätze überhaupt. Wir werden unser ganzes Leben damit leben müssen. Weil dazu habe ich nämlich gleich auch noch eine These, das sage ich dann aber gleich nochmal. So. Und jetzt nehmen sie ihn mit. Oh Gott, wie das aussieht, ey. Man muss auch mal sagen, großes Lob auch an den Schauspieler, ne?
Ja, und auch das würde ich auch sagen.
Das ist natürlich auch nochmal sehr unangenehm, da wieder den Pfeil da rausziehen und alles. Wir sehen jetzt hier da rumtragen. Und das ist nicht leicht. Also auch zu viert einen erwachsenen Mann zu tragen, ist nicht leicht, du.
Das glaube ich auch nicht. Also da muss ich. Vor allem, man sieht es gleich in der einen Szene. Ich glaube, dass Burt Reynolds scheinbar der stärkste von allen auch ist. Weil
er ist
hier,
auf jeden Fall der durchtrainierteste.
Hinten die zwei. Genau, richtig. Und guck mal, jetzt geht Dingens hier außen rum. Und jetzt, du siehst ja, eigentlich nur Burt Reynolds hat.
Ein bisschen noch John Voight.
Genau. Aber was ich auch sagen will, wo ich auch eigentlich nur lobend erwähnen kann, ist Szenenbild und auch Make-up. Also das ist alles tippitoppi.
Und was ja auch nochmal kommt, das ist jetzt ja nicht nur, dass sie da zu vierten Typen tragen müssen, sondern sie tragen ja zu viert eine Leiche. Das ist auch nochmal, also ich habe jetzt nur tote Tiere in meinem Leben getragen, aber keine toten Menschen. Aber es ist natürlich auch nochmal ganz anders, etwas zu tragen, wo gar keine Spannung mehr drin ist, als, das muss man auch mal sagen. Ja. Also das darf man sich nicht so vorstellen, wie jemanden zu tragen, der lebt. Etwas zu tragen, was lebt. So, und das, weil deswegen habe ich jetzt noch warten wollen. Die haben nämlich keine Puppe beerdigt. Die haben wirklich den Schauspieler beerdigt.
Das habe ich mich auch gefragt. Okay, ja, das fand ich nämlich auch ziemlich stark, weil ihm dann sogar auch Erde in den Mund fällt und so. Also, dass der da so durchgehalten hat.
Und das ist ja auch nochmal so ein ganz irrer Akt, den die da machen. Ne? Überleg mal, wie so ein tiefes Loch mit den Händen zu buddeln.
Nee, das ist verscharren.
Ja,
das
aber trotzdem das dieses ist ja Loch beerdigt, da mit den Händen verscharren. Buddeln. Überleg mal, das muss ja trotzdem so ein halben Meter tief sein, damit der da überhaupt reinpasst und nicht mehr gesehen wird. Das müssen die ja alles mit den Händen machen. Ja. Das ist ja auch nochmal ein Wahnsinnsakt. Auch ein Wahnsinnskraftakt, nachdem sie jetzt schon diese Leiche da getragen haben. Und die haben sie ja auch nicht da irgendwie einen halben Meter getragen, sondern die haben ihn ja wirklich ordentlich ein Stück weggetragen, damit das nicht am Tatort bleibt.
Ja, ja.
So. Wird er jetzt reingezogen. Das Gewehr.
Kommt damit.
Interessanterweise nicht nochmal abgewaschen.
Nee.
Jetzt haben wir die Hand.
Ja, das meine ich. Guck mal, die Erde fällt da rein. Und ja,
jetzt haben wir ja auch die Hand, die
da raus. Das ist schon Respekt.
Das haben wir ja später auch nochmal dann in einer anderen Situation, in einem anderen Kontext sehen wir das ja auch nochmal dann. So, jetzt kommen wir aber zu den Preisen. Also, da haben wir das Faroe Island Film Festival. Da gab es den großen Preis der Jury für John Boorman und eine Nominierung als bester Film. Da hat Die Liebe am Nachmittag gewonnen. Dann haben wir die BAFTAs 1973, da gab es eine Nominierung für den besten Schnitt, da hat die French Connection gewonnen und den besten Soundtrack, da hat Cabaret gewonnen. Bei den Golden Globes gab es eine Nominierung für den besten Film Drama, da hat Der Pate gewonnen. Bester Hauptdarsteller Drama war John Voight nominiert, interessanterweise, da hat Marlon Brando in Der Pate gewonnen. Beste Regie hat Coppola für Der Pate gewonnen. Bestes Drehbuch hat Der Pate gewonnen. Und bester Song, da war Dueling Banjos nominiert. Da hat Ben aus dem Film Ben gewonnen. Und bei den Oscars gab es Nominierung für beste Regie. Da hat Bob Fosse für Cabaret gewonnen. Bester Schnitt, da hat auch Cabaret gewonnen. Und bester Film, da hat Der Pate gewonnen. Und interessanterweise gibt sich Burt Reynolds, wahrscheinlich so ein bisschen ironisch, Mitschuld daran, dass es nicht der beste Film geworden ist, weil er wohl auch so ein Centerfold-Aufnahme fürs Cosmopolitan gemacht hat, also Nacktaufnahmen fürs Cosmopolitan während dieser Kampagnenphase.
Ja, nee, vielen Dank, Markus. Wir sind auch hier passend zurück zu der Situation, wo die ihre Bootsfahrt fortsetzen und Drew ohne Schwimmweste einfach lospaddelt und man schon so ein bisschen den Eindruck hat, er will irgendwie weg und er hat auch schon so ein bisschen die Fassung verloren, ne?
Ja. Wäre jetzt Drew.
Ja, genau, ja.
Ja. Und es ist nämlich auch so eine Sache, was ich ganz interessant finde, weil alle diese vier Jungs oder Männer, die verlieren ja etwas auf der Fahrt. Also bei Drew, ganz klar, der verliert sein Leben. Dann Lewis, das wird ja auch mehr oder weniger deutlich erwähnt, der wird ja offenkundig sein Bein verlieren. Ne, das sagt der Doktor ja am Ende, dass das, also so interpretiere ich das, der wird das wahrscheinlich verlieren. Bobby, der verliert natürlich auch durch die Vergewaltigung etwas. Ob er es jetzt ein Stück weit seine Unschuld nennen will oder seine Würde oder wie man das auch immer nennen will, aber er verliert ja auf jeden Fall.
Ja, ja, genau. Ja, ja.
Oder seinen Glauben an die Menschheit mehr oder weniger, sein Vertrauen, wie auch immer du es nennen willst.
Genau, ja.
Ja, Und Ed verliert natürlich auch ein Stück weit was in seinem Leben. Wir sehen ja, dass ihn das bis zum Ende, und da hat du ja recht gehabt, das wird ihn offenkundig bis ans Ende verfolgen, wenn er schon davon Albträume hat. Und ne, er verliert vielleicht seine Sicherheit. Und das finde ich insofern ganz interessant, dass sie wirklich, das war wahrscheinlich eine der Szenen, wo Ned Beatty dann untergegangen ist. Aber das finde ich eben eine interessante Sache, dass alle vier im Prinzip was verlieren. Weiß nicht, wie du dazu stehst, zu diesem Thema.
Nee, finde ich eine sehr schöne oder sehr treffende Analyse oder Beobachtung. Kann man schon so sagen. Also ich würde hier einfach nochmal an dieser Stelle, sag ich mal, auch wie beeindruckend die Bilder gedreht wurden. Ich kann mir das nur vorstellen, also allein schon, wie eben das Boot zerbrochen ist. Also das sieht ja fast schon aus, als wäre das ein Glücksfall gewesen. Nee,
das
gewesen.
Ist vorbereitet. Das sieht man auch in der Einstellung davor, sieht man auch schon die Sollbruchstelle.
Ja, okay. Ja, nee, dann sehr gut. Aber trotzdem auch gesamt das Timing da, und ich kann mir das nur als sehr, sehr anstrengend vorstellen.
Glaube ich auch. Man hat ja schon ein bisschen das Gefühl, das wäre jetzt schon fast so eine Art höhere Gerechtigkeit, ne, für diese Tötung, auch wenn sie ja durchaus gerechtfertigt war in der Situation. Aber vielleicht eine höhere Gerechtigkeit nicht für die Tötung, sondern für den Versuch, es zu vertuschen. Und vielleicht für dich ganz interessant, die haben für viele der Wasseraufnahmen eine Gyroskoplinse benutzt.
Okay. Hast du Infos dazu, was das genau ist?
Ich dachte, da bist du ja eher der Experte für als ich.
Nee, bin ich jetzt richtig, ja, aber komme ich jetzt auch gerade nicht drauf.
Das Gyroskop ist ja, glaube ich, was sich so drehen kann irgendwie. Aber.
Ach so, meinst du, damit das
ich schaue jetzt einfach mal
Wasser nicht auf der Linse hängt oder so? Ja, ja. Also wir haben jetzt die drei auf jeden Fall schon mal, während du danach guckst, in diesem Tal. Und Lewis hat diese starke Wunde im Bein, wo sogar das Fleisch rausguckt. Also das ist ja wirklich sehr, sehr eklig.
Ja, das ist wirklich also ein offener Bruch, mehr oder weniger.
Ja, stimmt, da sieht man den offenen Bruch.
Also ein Kreiselinstrument oder Gyroskop ist ein rasch rotierender, rotationssymmetrischer Kreisel, der sich auf einem beweglichen Lager dreht. Also mit einem...
Okay, also im Prinzip so wie bei Schiffen ja auch. Die haben ja diese Fenster, ne? Ja. Ja, das macht Sinn.
Also die sind auch in... Smartphones und Tablets sind die auch enthalten, und die können zum Beispiel auch genutzt werden, wenn GPS ausfällt oder so. Und das ist zum Beispiel auch in Flugzeugcockpits mit drin.
So, da sehen wir nochmal seine Gitarre, die da vorbeischwimmt. So, und das ist jetzt von Lewis, glaube ich, sagt das, ne? Er ist erschossen worden.
Er ist seine... Er hatte sie nicht an. Das ist ja auch nochmal später dann am Ende des Tages wichtig.
Also ich weiß nicht, das ist jetzt auch irgendwie so interessant. Für mich war das... Was war das?
Von Dingens, von Lewis. Von Ed. Du, ja, alle durch.
Von Drew. Ja, ne? Also, er ist ja, also...
Aber er ist ja erschossen
worden. Er ist ja ins Wasser gesprungen, ne? Ja. Ja, genau, richtig. Und das ist ganz interessant, weil selbst ich jetzt meine eigene Überzeugung in Frage stelle und sage, warte mal, ist er nicht doch erschossen worden? Das finde ich ganz interessant, dass selbst ich mich sozusagen dann damit mitreißen lasse, mit dieser Annahme, obwohl ich eine ganz andere Wahrnehmung hatte, dass er im Prinzip ja von Bord gesprungen ist.
Auch interessante Sache von den Dreharbeiten, dass so ein Unterschied zwischen Reynolds und John Voight, weil Reynolds war eher so ein spontaner Schauspieler, der wohl auch viel improvisiert hat und so und eher so direkt so die Rolle angenommen hat, während John Voight wohl eher so in Richtung Method Acting ging und eher so überlegt hat, so, wie lege ich jetzt diese Rolle an, was wird der jetzt in der Situation tun, wie muss ich hier laufen, und wahrscheinlich auch John Burman immer mal wieder was gefragt hat dazu. Es war wohl ganz interessant, auch für Burman so zu sehen, wie die beiden so aufeinander getroffen sind, als die beiden Hauptdarsteller auch letzten Endes, es sind natürlich vier Hauptdarsteller, aber schon auch die beiden damals auch schon bekannteren. Die dann eben sich gegenseitig dann auch dazu gebracht haben, dass folgt eben auch dazu, Reynolds dazu überredet hat, ja komm, überleg dir doch mal vorher noch ein bisschen was und denk doch mal sich so in die Rolle rein, und Reynolds dann wiederum folgt dazu gebracht hat, dann auch ein bisschen Spontanität zuzulassen und nicht immer alles schon direkt vorzuplanen, jede Szene. War wohl ganz interessant anzuschauen.
Also mein Eindruck war jetzt natürlich, dass die sich das eingeredet haben, dass da oben jemand sein muss, weil ich bin oder war der Überzeugung einfach, die suchen jetzt nach einem Grund, warum Drew tot ist oder wahrscheinlich tot ist, das wissen sie ja nicht. Und hier beginnt jetzt sozusagen diese schlechte, die schlechten Bilder. Und dass es total sinnlos ist, da hoch
jetzt
zu klettern.
Das Day-for-Night-Shooting.
Ja, und ich bin natürlich dann, ich muss, genau, also das ist wirklich einfach.
Ja, ich finde es eigentlich noch okay, ganz einfach, also natürlich sieht es jetzt nicht aus wie eine echte Nacht, klar. Aber ich finde, es ist schon wieder okay, weil wir wieder in so einer traumartigen Situation sind, ne? Das ist so aus der Realität herausgerissen.
Ja, damit
wir haben ja im Prinzip jetzt wieder, und jetzt kommt ja wieder diese Szene von vorhin, wo er mit dem, mit diesem Hirsch war. Die war ja auch so, durch die Unschärfe dann im Hintergrund. Und jetzt ist er ja auch wieder von den vier getrennt, ist alleine, nur mit seinem Bogen und steht dann irgendwann davor, etwas erschießen zu müssen. Verstehst du? Und ich glaube, das ist schon auch so ein Callback auf diese Szene. Und da, finde ich, passt es dann durchaus, dass wir eben jetzt auch wieder in so einer traumartigen oder in so einer irrealen, surrealen Umgebung sind, was Farbe oder Bilder angeht.
Ja, und hier sehen wir mal seine Familie. Ja, jetzt hat er sich schon dazu entschieden, zu sagen, so, ja, aus dieser Schlucht kommst du lebend nicht mehr raus.
Lee Marvin war übrigens noch der andere neben Marlon Brando, die ja für Ed und Lewis zuerst überlegt wurden und die dann eben auch zu teuer waren.
Achso, Markus, vielleicht eine Interpretationsmöglichkeit. Ich habe das Gefühl, dass das Bild vielleicht auch erst durch die Abtastung für die Blu-ray so schlecht geworden ist. Also, weil wenn man das mal, wenn man sich den Himmel gleich mal anguckt, wieder die Kanten, die Übergänge von zum Beispiel Blättern auf den Himmel sehen, dann sieht das ja fast aus wie so ein richtig schlechter Greenscreen. Also dieser Effekt, ne, dass man so ganz komisch leuchtende Kanten hat. Also das müssten wir gleich nochmal irgendwo sehen. Und es kann sein, vielleicht, es ist nur eine Vermutung, dass das mit an der Ausstattung von der Blu-ray aus zusammenhängt. Vielleicht ist es bei der DVD zum Beispiel nicht so.
Ja gut, das ist natürlich schwierig zu sagen.
Und natürlich, ich kann es also natürlich auch nicht fürs Kino, sagen. Ne?
Ja, sie haben blau reingemixt wohl. Mhm. Also sie haben wahrscheinlich,
aber hier, das da ist es wahrscheinlich. Das ist
zwischen den Blättern, weißt, konnten sie es wahrscheinlich nicht ganz so gut machen. Das ist meine Vermutung.
Ja, okay, ja. Mhm. 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 Ja. Ja, das kann sein. Ja, und jetzt kommt für mich sozusagen das größte Rätsel in diesem Film, was ich auch nicht verstehe. Also ich verstehe sowohl nicht, was da passiert, als auch, dass ich nicht verstehe, wie es sein soll. Also man sieht zum Beispiel auch hier auf der Nase und auf der Wange, dass das Blau durch die Reflexion, was da reingemischt sein soll, auch so quasi leicht ausfrisst. Also da, wo er schwitzt, ne? Man sieht das ja. Da sieht man es wieder, immer wenn er sich so neigt, dass das, also ähnlich wie bei dem, wenn man das mit dem Chroma-Key sozusagen bearbeitet und das nicht sauber ist. Also.
Wenn du das sagst.
Ja, richtig. Ich meine, man sieht es halt auf der Blu-ray. Ich meine, wenn man dann auch hinguckt, ne? Also, aber auch so finde ich die Bilder nicht so schön, ne? Das kommt nochmal hinzu. Also, das ist vielleicht so die große Schwäche generell in diesem
Film. Ja, gut, man muss halt einfach gucken, ne? Das Ding hat halt nicht so viel Budget gehabt.
Nee, und, das ist. Aber hier zum Beispiel, das Bild ist das richtig.
Ja, gut, das ist halt.
Also, das ist.
Ja.
Aber gut, ich kann damit, mit deiner Interpretation, kann ich eigentlich sehr gut leben, dass wir jetzt wieder sozusagen mit Ed alleine sind, ne? Und er sozusagen wieder.
Und jetzt ist ja, wieso das Licht jetzt auch durchkommt.
Genau. Ja, guck mal, jetzt ist es ja schon wieder eigentlich super.
Jetzt ist es ja nochmal. Ja. Ja.
Also vielleicht ein bisschen Unschärfe ist irgendwo, aber das würde ja auch wieder zu deiner Interpretation passen, dass er da.
Jetzt kommt die Bedrohung hier wieder raus. Mhm. Auch wieder am Hellen, ne? Im Dunkeln war die Bedrohung nicht da.
Genau, ja. Ja, das ist gut. Und ich muss sagen, ich bin jetzt überrascht. Weil ich muss sagen, ich war der festen Überzeugung, nein,
Da kommt keiner.
Drew ist ja nicht erschossen worden. Und jetzt denke ich so, nein, vielleicht ist der wirklich erschossen worden. Und ich stelle meine eigene Wahrnehmung in Frage.
Ja, und das ist natürlich auch nochmal ein ganz spannendes Element dieses Films.
Ja, ja. So, und was ich jetzt meinte mit der größten Absurdität, ich weiß nicht, was das jetzt zu bedeuten hat. Also, weil ich denke, da muss noch eine dritte Person sein.
Hä?
Ja, jetzt gleich. Der Pfeil in Eds Bein gerät. Oder es liegt halt am Schnitt. Also jetzt wird er gesehen. Und jetzt hat er wieder diese Panik. Jetzt wird auf ihn geschossen.
Ja, und interessanterweise.
Ja, und was ist das? Also ich habe jetzt das Gefühl, auf ihn wurde geschossen mit einem Pfeil.
Das ist einer von seinen Pfeilen.
Also er ist quasi auf ihn draufgefallen, ne? Ja, okay. Ja, das macht Sinn, ja. Weil das habe ich beim ersten Mal gucken überhaupt nicht geschnallt, dass er auf seinen eigenen Pfeil draufgefallen ist.
Boah, das muss so unfassbar wehtun.
Ja. Und er schmeißt denn da die Klippe auch runter. So, und
ja, und das
habe ich am Anfang halt auch nicht gesehen.
Ja, das ist ja, das soll ja auch nicht so sein, ne, dass man das sieht. Aber es ist halt jedes Mal, aber jetzt, wo ich ihn jetzt gerade wieder gesehen habe, wo ich ihn gestern oder vorgestern erst wieder gesehen hatte, da sieht man es einmal, wenn man weiß, dass man drauf achten muss. Aber es ist natürlich auch ein sehr schöner Überraschungseffekt, dass es funktioniert hat.
Ja, nee, das stimmt. Weil jetzt habe ich es auch verstanden. Weil im ersten Moment habe ich gedacht, er schießt nur daneben, weil jemand anderes einen Pfeil auf ihn schießt. Ne? Und da bin ich richtig drauf reingefallen. Und er hat ihn tatsächlich getroffen. Er hatte ihn getroffen, davor schon, ja. Ja, cool.
Aber war halt kein Sofort-Todesschuss.
Nee, also nicht so wie Lewis, ne, der sozusagen direkt ins Herz schießt.
Ja, und aber auch hier kann man natürlich fragen, was ist da jetzt eigentlich gewesen? Und jetzt schaut er ihn sicher an, ne? Und stellt fest, ach du Scheiße, der hat Zähne. Das war der gar nicht.
Mhm.
Oder vielleicht doch.
Ach so, weil die Zähne da
nicht, aber er weiß es nicht.
So lose sind.
Wir sind uns auch nicht sicher jetzt gerade. Mhm. Ist er das? Ist er das nicht?
Ja, ja.
Hat er die überhaupt gejagt, wenn das selbst
ja,
wenn
und das ist? Richtig, weil in dem Fall kann man ja nicht sagen, dass Ed Notwehr betrieben hat. Ne?
Ich glaube, geschossen hat der andere zuerst. Ich glaube, er hat ja erst den Pfeil losgelassen, weil auf ihn geschossen wurde.
Ah, okay, stimmt. Ja, aber vielleicht...
Ich meine, er hat ihn zuerst bedroht. Ja. Ne, also,
so,
ist halt eine schwierige Situation. Ne? Aber ich sag mal, dadurch, dass der einzige Zeuge tot ist, ist das natürlich... Das ist natürlich auch schon was so Tarzanhaftes, ne? Wenn er da so mit nacktem Oberkörper diese Schusswaffe wegwirft. Und das ist natürlich auch nochmal interessant, dass die Städter die weniger modernen Waffen verwenden. So, jetzt schmeißt er auch seinen Bogen weg, aber der hat ja sowieso Glasfaser verloren oder was da war. Oder Fiberglas.
So, jetzt lässt er den Toten an den Stricken runter. Und das finde ich auch, also dass das so funktionieren soll, das glaube ich ja auch nicht.
Weil es in den Stricken...
Also, es sieht so leicht aus, weißt du? Guck mal, wie er da so hängt. Und dann schiebt er das so runter.
Aber weiß ich nicht, ich finde schon, dass er da echt kämpfen muss.
Ja, nein, das ist okay auch. Das ist jetzt nicht der Rede wert. So, Ed ist fix und fertig.
Ja, auch natürlich wieder so eine andere, völlig andere moralische Situation jetzt als vorhin. Während vorhin war die Situation ja doch relativ klar. Also, ne, wenn jetzt nicht irgendwie so eine vorurteilsbehaftete Jury hätte kommen können, wäre das ja alles eine ganz klare Nummer geworden für die. Das war ja eindeutig Notwehr, ne? Vergewaltigung, bedroht mit einer Waffe, ne? Alles. Also das wäre alles ganz... So, das hier hingegen, das ist ja eine ganz andere Situation. Ne? Also das, da kann er sich vielleicht doch mit Notwehr rausreden, weil er der einzige Augenzeuge der Situation ist. Aber...
Genau. Und es ist auch interessant, dass der Draufgänger-Typ Louis...
Ja, das ist, dass derjenige, der Team
der
Vorsicht war, ist derjenige,
der Ed sozusagen...
Vielleicht sogar den, was heißt vielleicht, den
genau.
Auf jeden Fall den deutlich weniger leicht zu rechtfertigen Tötungsakt begangen hat. Und die hat ja auch hier ein Stück weit eine Strafe
gekriegt. So,
das
genau,
fand ich ein bisschen komisch, den Schnitt da. Der Schnitt jetzt auch wieder. So, jetzt haben wir auch schon wieder eine Horror-Szene, auch mit dieser Musik und wie er da jetzt sich mit dem Seil verheddert und da auf diese Leiche und man denkt sich schon, wie greift er jetzt nach ihm oder ist das, ne, so, oder ist das, das ist ja auch schon ein ganz richtiger Horror-Moment gewesen. Auch sehr schön, ne, wie da die Linse so ein Viertel unter Wasser ist.
Ja, finde ich auch gut, ja. Nur bei Louis frage ich mich, ob er nicht schon längst unterkühlt ist.
Ja gut, ich glaube, der lag da schon bei Louis auch, der kann sich ja auch ein Stück weit nach oben gehangelt haben für die Nacht, so heißt's.
Ja.
Ich glaube, ja.
Jetzt ist auch wieder dieses mit dem Einreden, ne?
Jetzt haben wir natürlich den Ehering da nochmal, ne? Das spielt ja später auch nochmal eine Rolle.
Ja, und jetzt geht die Fahrt zu dritt weiter.
Eigentlich nur zu zweit, ne? Ich meine,
Er sieht
klar,
auch
Luis ist
fast tot
dabei,
aus.
aber ist er überhaupt noch bei Bewusstsein? Vor allen Dingen, das sieht ja schon fast so aus, als ob er da irgendwie so Schaum am Mund hatte. Ja, in der Einstellung
Oh,
gerade.
jetzt hat man gesehen, er ist nicht mehr drin. Da ist er auch nicht drin.
Ja, so ein bisschen hat man jetzt das Gefühl, die Luft ist raus, ne? So,
Ja, es ist eigentlich ein ganz anderer Film
dieser
jetzt auch,
spannende
ne?
Trip ist weg. So, und da liegt Ed. Ja, da finden sie jetzt auch noch Ed. Und interessanterweise, das konnte Ronnie Cox da mit dem Arm. Weil der irgendwie so ein doppelläufiges Gelenk hat. Deswegen, das ist kein Trick oder eine
Sieht
Prothese oder so. Das
sehr
hat der wirklich
unangenehm
so
aus.
gemacht mit seinem Arm. Ja, aber der konnte das halt, weil er irgendwie so eine Gelenkstellung hat, dass er das kann, ohne dass es jetzt irgendwie ihm den Arm auskugelt. Mal die Untersuchungen sehen und stellen fest, dass da.
Das war ein guter Satz, ne? Oh mein Gott, das nimmt kein Ende.
Natürlich nicht, ihr habt zwei Leute getötet und wollt beides mal vertuschen, dass ihr die Leute getötet habt. Und das ist es ja, es nimmt keine. Das ist das, was Drew ja auch gesagt hat. Das wird euch bis an euer Lebensende verfolgen. Natürlich mit unterschiedlichen Konsequenzen. Ja, also Louis wird es verfolgen, weil er niemals mehr weil er sein Bein verlieren wird. Bobby wird natürlich auch in erster Linie mal diese Vergewaltigung verfolgen. Und Ed wird natürlich auch verfolgen, was er gemacht hat, dass er jemanden umgebracht hat. Unschuldig.
Helf mir doch noch mal weiter, warum die
Ja.
jetzt Drew da auch versenken.
Weil sie nicht entscheiden können, was ihnen als einfacher ist.
Aber es ist jetzt nicht,
Was sollen sie denn
weil sie
machen?
sich unsicher sind,
Sollen
dass er
sie sagen?
doch nicht erschossen sein könnte. Das auch, ne?
Doch, klar. Es geht ja darum, ja, da
Ja.
gibt es Leute, die können das herausfinden. Also im Prinzip sind sie sich jetzt ja schon sicher, dass sie einen Fehler gemacht haben. Weil sie keine Schusswunde finden. Deswegen glauben Sie das ja so rum jetzt. Und deswegen sagen Sie sich, okay, es ist einfacher, wenn wir Drew da jetzt
Ja,
ersaufen
aber
lassen.
verschwinden.
Also nicht ersaufen lassen. Wenn wir Drew da jetzt auch mit beerdigen und sagen, ja, nee, den haben wir jetzt da in den Stromstellen nicht mehr gefunden. Wir haben gesucht, aber der muss schon weg gewesen sein. Der ist wahrscheinlich weitergetrieben worden, so nach dem Motto. Und dann sind wir direkt zur Polizei gefahren. Weil wir mussten ja auch den Verletzten da schnell wegbringen, wieder, bevor es ihm noch schlecht geht.
Ja.
Ja. Jetzt haben wir auch wieder die Dueling Banjos, so als Requiem quasi für Drew. Finde ich auch ganz interessante Wahl. Und auch ganz interessant, wir haben ja auch gerade während dieser Grabrede erfahren, dass Drew auch Kinder, Frau und Kinder hatte. Und das war ja das, womit er Ed versucht hat, zu überzeugen, zur Polizei zu gehen.
So, jetzt ist Louis auch wieder nicht drinne. Jetzt ist er wieder drinne.
Interessanterweise kriegt er die
Hier ist er nicht
drinne. Wahrscheinlich könnte natürlich auch sein, dass das Szenen waren aus dieser Zeit, wo er sich da von dem Steißbeinbruch erholt hat. Das ist ja einfach gesagt, so jetzt drehen wir das einfach, scheißegal, ach, das ist sowieso.
Ja, ich muss auch sagen, ich habe es beim ersten Mal, ist es mir auch nicht aufgefallen, ne? Dass er jetzt zum Beispiel fehlt, jetzt ist er wieder drin. Jetzt ist er wieder raus.
Ja, übrigens, es gab noch zwei andere Alternativen für Drew, Entschuldigung, für Ed. Nämlich Donald Sutherland und Gene Hackman. Aber Donald Sutherland wollte das nicht wegen dem Drehbuch. Also weil es ihm das zu brutal war. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie es war. Und Gene Hackman hat, glaube ich, für irgendeine andere Rolle. Genau, der wollte eigentlich Lewis spielen.
Okay, ja.
Und ist dann da aber nicht genommen worden.
Ja. Was ich jetzt an dieser Stelle nochmal ganz schön finde, ist, eigentlich haben wir ja dieses Abenteuer-Ding jetzt ja wieder, aber die Begeisterung ist raus, ne? Diese Freude da dran, durch Wildwasser zu fahren und so, man sieht das richtig, das ist toll. Also, ne, das irgendwie zu zeigen, es ist jetzt ganz anders.
Sie haben ja alles, letzten Endes ist ihr Leben ja vorbei, auch wenn sie nicht gestorben sind, aber ihr Leben ist de facto vorbei und jetzt sieht man ja, wie sie da mit letzter Kraft an diesem Schrottplatz plötzlich wieder landen. Ja, Sam Peckinpah wollte den Film übrigens ursprünglich drehen. Und dann hat sich aber John Boorman die Rechte geschnappt. Und dann hat Peckinpah stattdessen Wer Gewalt sät gedreht, was durchaus auch interessant ist in dem Zusammenhang. Weil das durchaus auch in so eine Richtung geht wie der Film. Ja, jetzt haben wir gar nicht bisher über den Titel gesprochen. Vielleicht ist jetzt ja eine Möglichkeit,
das
mal
gerne
kurz zu machen. Was sind denn so, also der Titel im Original ist ja Deliverance, also Erlösung, Befreiung, sowas in der Art. Also auch völlig unterschiedliche Implikationen, ne? Während der englische Titel ja einen krassen Kontrast bildet zu dem, was wir sehen und was passiert, ist der deutsche Titel ja doch sehr martialischer und erinnert ja schon eher an einen Kriegsfilm.
Ja, und ich würde auch sagen, ich finde den Titel irreführend.
Welchen jetzt?
Also den deutschen Titel. Den deutschen Titel. Ja. Beim Sterben ist jeder der Erste, finde ich irgendwie.
Weil?
Also ich weiß nicht, ob das daran liegt, wie meine Sehgewohnheiten sind. Ich würde beim Sterben ist jeder der Erste eher an irgendwie so einen Film mit Bruce Willis oder was denken oder John Wick oder weißt du so.
Ich hätte da eher so einen Kriegsfilm erwartet, wenn ich ehrlich bin.
Ja, oder halt auch ein Kriegsfilm, weil irgendwie für den Titel ist mir, ja, weiß ich nicht, das passt einfach nicht. Der ist
gut,
einfach,
ich weiß
der deutsche
jetzt,
Titel
ich weiß
ist schlecht.
Natürlich nicht, wie das mit dem Buch ist, ob das Buch auch so heißt, ne? Das kann ich jetzt nicht sagen.
Das kann ich auch nicht. Aber jetzt mal nur für
herausfinden schnell, während du dich da im Rant hingibst.
Ja, genau. Also ich könnte jetzt auch nicht sagen, was wie man den Titel besser hätte machen müssen.
Okay. Also der
vielleicht irgendwie sowas wie, weißt du, vielleicht kann man irgendwie sowas sagen wie
Erlösung.
Grabstätte Wildnis oder was?
Erlösung. Nicht einfach Erlösung nehmen. Man hätte auch den Romantitel nehmen können, den deutschen. Der heißt nämlich auf Deutsch Flussfahrt. Das fände ich, das hätte...
Ja, fände ich
das,
völlig ausreichend.
Das fände ich jetzt auch nicht schlecht.
Ja. Ja, natürlich, einfach so, aber nicht so dieses komische, beim Sterben ist jeder der Erste.
Ja, ist halt mal wieder so ein Titel, wo offenkundig die... die Verleiher denken, dass das deutsche Publikum nur solche Titel braucht, um ins Kino zu kommen. So Erlösung hätte das hätte sich doch keiner angucken wollen. Da denken die Leute doch, das ist Bibelfilm oder so. Sowas könnte ich mir vorstellen. So, und jetzt, das ist ja auch eine ganz komische Situation, ne, wo jetzt so dieser Fluss plötzlich endet, gefühlt irgendwie, was wahrscheinlich nur ein Seitenarm ist, natürlich durch die Stauung, aber ne, sie enden da, dann kommen sie plötzlich direkt an dieser Kirche an und steigen dann da.
Die ja schon extra so aufgebockt ist, die wir dann später ja auch nochmal sehen, so wenn die abgeschleppt wird. Also
ganz, ganz cooler eigentlich, mit, verglichen mit dem, was wir vorher gesehen haben, ganz absurd auch. Und das ist ja eben auch eines dieser absurden Bilder, die dann Boorman für diesen Film komponiert hat.
Ja, und weißt du, was, was das Tolle ist? Das Tolle ist, dass die sozusagen zurück in eine Realität kommen, die keine lebenswerte oder gewollte Realität ist, sein kann. Ja, ne? Hier, diese menschengemachte Wüste.
Nicht unterschreiben, sondern sie kommen ja in einer ebenfalls absurden Situation wieder an. Sie kommen ja in dieser Stadt an, die umzieht. Und das sehen wir ja später auch mit der, du hast ja die Kirche erwähnt, so, da stehen die Autos schon bereit. Du hast ja diese Kirche erwähnt, ne? Und wir sehen ja auch, die sind ja auch schon abfahrbereit. Also die haben ja eigentlich quasi nur darauf gewartet, dass die ihre Schlüssel abholen. Und das ist ja auch wieder eine völlig absurde Situation, wenn die Autos da weg, wenn die Kirche da aufgebockt wird. Oder wenn wir später dann sehen, wie da der Friedhof umgebettet wird. Ne, das ist ja genauso absurd, diese Situation.
Genau, ja, ja.
Das ist ja nicht weniger absurd wie das, was wir jetzt auf dem Fluss erlebt haben. Also sie kommen ja nicht wieder in einer Realität an, in einer echten. So, und da haben wir jetzt den Autor als Sheriff schon.
Okay. Ach, cool.
Da ist immer nett.
Finde ich eine gute Idee.
Wenn man so einen. So, jetzt ist natürlich dieser schweigende Blick, Verständnis, so, du erinnerst dich ja noch, was wir gesagt haben. So, und irgendwas da ist übrigens falsch an der, Sirene gewesen. Aber ich weiß nicht mehr genau was. Heißes Wasser. So. Colonial Lodge. Oh, übrigens, ich sehe gerade, die Kanus sind übrigens beide in Museen heute. Eines ist im Burt Reynolds Museum und ein anderes, das von Ronnie Cox signiert wurde, ist im Tallulah Falls Railroad Museum in Dillard, Georgia. So, auch das ist ja irgendwie eine ganz komische Situation jetzt, wo die auch wieder so als Eindringlinge sind bei diesem Familienessen. Ja,
war das nicht so ein,
das ist ja nicht wie im Gast, ne?
Gasthaus
ist ja schon,
oder so?
Das wirkt ja schon eher wie so ein Familienessen, ne?
Nee, genau.
Das ist so eine das wird so eine Pension sein, ja.
Oder es wirkt halt so mit so, denen,
die beiden sich servieren.
Ja, genau, ja. Die anderen wirken halt nicht so wie Gäste.
Ja, wahrscheinlich sind das so auch Einheimische, vielleicht die dann
Leute
ihre
aus dem Ort
verloren
oder
haben,
so, oder ne? Freunde, Familie.
Die jetzt da erstmal übergangsweise wohnen. Das kann ja auch sein, dass das schon die Ersten sind auf den ersten Staugebieten, wo sie schon nicht mehr wohnen können. Und die jetzt hier.
Ja.
Jetzt wird er überwältigt von der Freundlichkeit. Obwohl sie ihnen das alles ja antun. Wird er überwältigt von der Schuld? Weiß es nicht, ne? Aber irgendwie so beides, ne? Und Bobby versucht das Ganze. Und interessanterweise ist Bobby jetzt derjenige, ja, am Ende, der das Ganze cool runterspielt. Weil er auch natürlich ein Stück weit verhindern will, dass irgendwas davon rauskommt, weil er natürlich nicht möchte, dass irgendjemand was davon weiß. Und er ist ja jetzt schon wahrscheinlich dabei, das zu verdrängen. Und Ed weiß nicht, Ed ist auch schon wieder isoliert. Also interessant, diese Isolierung von Ed ist ja auch so ein Thema, was sich durch den Film zieht. Ganz subtil, ohne dass wir es sehen, aber fällt mir jetzt erst so auf. Ne?
Ja, hast recht.
Und Ed wird ja jetzt so quasi auf den letzten Metern schon so ein bisschen zur Hauptfigur von den Vieren. Und interessanterweise hat Boorman so für die letzte Viertelstunde auch den Schnitt ändern lassen. Und er wollte dadurch so eine traumartige Qualität erzielen, was ich auch ganz interessant fand. Ja. Vielleicht zeigt das
mir nicht
bald diese Isolierung von Ed.
Und da sehen wir, das halbe Boot wurde gefunden.
Ja, und auch Boorman selbst interpretiert das Ganze auch als, drei von denen haben zwar überlebt, aber die Ereignisse lassen sie nicht mehr los und sie haben nicht nur einen Freund verloren, sondern sie haben letzten Endes sich selbst da auf dem Fluss verloren. Finde ich auch eine gute.
Ja, und wir sehen ja jetzt auch, dass hier das Konfliktpotenzial extrem groß ist, weil die beiden sich ja jetzt hier auch angehen gleich, ne? Ja, jetzt gehen sie sich ja an die Gurgel. Also, kurz. Jetzt besinnen sie sich. Und Bobby
jetzt habe ich doch noch
beschwört,
was,
dass er wirklich nur das gesagt haben,
zu diesem
hatte, was die
den,
vorher verabredet haben.
Vier Gemütszuständen. Ed ist der Phlegmatiker, Louis ist der Melancholiker, Bobby ist der Choleriker und Drew ist der Sanguiniker. Mach damit, was du möchtest.
Ja. Also würde ich jetzt, also ich persönlich würde das jetzt nicht in die, also ich würde das mehr als Element des der Charakterbildung oder Charakterentwicklung sehen, sozusagen als Stütze. Aber ich finde es gut, dass es nicht so explizit rüberkommt, ne, dass jeder anders ist, weil dann hat man mehr den Charakter im Vordergrund und nicht irgendwie eine Charaktereigenschaft.
Ja. Ja, jetzt sehen wir ja auch die Bestätigung, dass sie doch den Falschen
sieht,
umgelegt haben wahrscheinlich.
Ist hier auch nochmal die Frage nach, genau, und der Sheriff auch, also der Sheriff ist aber auch so ein bisschen eher genügsam, sage ich mal.
Recht und Gerechtigkeit?
Genau, ja.
Was heißt genügsam? Er weiß, was er machen kann und was er nicht machen kann. Ich meine, wir sehen ja später in der Szene, wo er
ist
die beiden
verabschiedet, schön,
ja, dass er eigentlich schon weiß, was Sache ist, aber er es halt nicht beweisen kann und deswegen sie laufen lassen muss.
Bobby und Ed jetzt auch so mit dieser Art Strichlingskleidung beide ja schon sozusagen versehen sind, ne? Also die haben ja beide so ein Einheitshemd.
Gestreiftes Hemd, ja. Jetzt haben wir die
Kirche auch was von
einer
Prozession,
wieder weggezogen, ne? Wird. Die dadurch die Glocke läutet die ganze Zeit. Ja. Vielleicht nochmal die Totenglocke, die hier läutet für jemanden. Nochmal in dem Krankenhaus. Übrigens, der Originaltitel kommt wohl daher, das wird im Roman wohl auch so ein Stück weit erklärt, dass die vier quasi Deliverance von Stress der Moderne suchen bei ihrer, also Form von Befreiung vom Stress der Moderne und quasi mal so für eine Woche aussteigen wollen, mehr oder weniger, in Anführungsstrichen. Was natürlich nicht so ganz funktioniert. Das ist übrigens die einzige Szene, die Boorman jetzt so im Nachhinein doch nicht so gut findet, weil er findet, dass Reynolds da ein bisschen overacted.
Okay.
Also das ist die einzige Szene, wo er sagen würde, ja, die hätte ich vielleicht doch nochmal neu gedreht, aus heutiger Sicht.
Ist auch schön, wie die subtil da irgendwie die Absprache ist.
Mhm. Die Frau ist übrigens die Frau von Ned Beatty. Und nicht etwa von Ronnie Cox. Finde ich auch ganz lustig.
So, jetzt denkt man nochmal so, ja, jetzt ist es doch rausgekommen. Ja. Ja, ja.
Ist es ja im Prinzip auch, aber der Sheriff kann es halt nicht beweisen. Er sagt sie ihnen ja relativ deutlich, dass er weiß, dass sie es waren, aber er es nicht beweisen kann. Ohne, also er sagt halt auf die Art und Weise, und da ist er halt auch interessanterweise nicht dieser, wie soll ich sagen, dieser, dieser trottelige Provinz-Sheriff da, sondern er ist eben doch schlau genug zu wissen, was passiert ist. Aber er kann es halt nicht beweisen und deswegen muss er sie laufen lassen. Jetzt kommt ja auch gleich nochmal die Sache mit der Schönweste. Ja, und es gab übrigens ein alternatives Ende. Und zwar haben sie, gibt es da noch eine Szene, die quasi danach spielt, wo der Sheriff die drei Jungs mit Louis an einer Krücke, also da wird's dann, also da war es dann nochmal explizit auch gesagt worden, dass er sein Bein verloren hat, zum Dampf bringt, weil sie eine Leiche gefunden haben. Die ziehen die Leiche aus dem Wasser und man kann aber das Gesicht nicht erkennen. Beziehungsweise die Szene blendet ab, bevor man das Gesicht erkennt, weil die schon so verwaist ist. Und das heißt, man weiß halt nicht, wer von den dreien jetzt diese Leiche ist, die sie gefunden haben. Und ich glaube, da und im Drehbuch wacht Ed dann da auch auf, quasi kurz bevor die Leiche enthüllt wird.
Ja, auf jeden Fall.
Finde ich auch ganz interessant. Wobei ich das Ende jetzt auch nicht schlechter finde. Also das wäre, finde ich sogar fast besser, das Ende, was sie dann genommen haben letzten Endes. Das andere wäre mir schon fast ein bisschen zu viel gewesen. Ich weiß nicht, wie du das jetzt so spontan sehen
Ich finde, das reicht auch völlig, weil man
aber
kann ja nur
das
erahnen,
ganz gut,
dass
dass
die jetzt,
nur diese Sachen mit der Hand
es ist haben. Ja nicht vorbei, weißt du, das, wir wissen es, das reicht völlig, vollkommen,
Eben, das wissen wir, und das reicht ja, und da reicht das, was wir gesehen haben, reicht dafür ja schon.
Zurückblick.
Das finde ich auch nochmal so interessant, dass er jetzt hier nochmal quasi so, ja, versucht er quasi diese Erinnerungen jetzt zurückzulassen? Versucht er da jetzt nochmal quasi Ed nochmal irgendwie? Und jetzt auch interessant so, ne? Auch so, das ist jetzt auch wieder so eine traumhafte Sequenz, ne? Wenn er da so quasi hinter den Vorhang blickt und wir jetzt diese total absurde Situation von diesem ungebetteten Friedhof sehen, was ja eigentlich was ist, was eigentlich überhaupt nicht vorkommt. Nur eben in dieser Situation, weil eben dieser Friedhof überflutet wird, macht man das ja. Und ich finde, das ist natürlich auch nochmal ganz symbolisches Ende oder ganz symbolischer Shot, weil Ed wird jetzt in dem Moment nämlich klar, wo er das sieht, das bringt überhaupt nichts, was ich hier mache. Die Toten folgen uns. Die Toten folgen den Lebenden. Und das, finde ich, wird da sehr nochmal schön unfassbar subtil gesagt. Oder gezeigt und nicht gesagt, also Show, don't tell, ne? auf eine ganz besondere Weise. Und der Junge ist, glaube ich, John Boorman's Sohn. Entweder der Junge oder der Junge auf dem Foto. Jetzt haben wir natürlich nochmal hier.
Und man sieht auch sehr schön, dass da so ein Handschuh drüber ist. Man sieht sie schon,
aber man weiß es noch nicht, wenn man beim ersten Mal jetzt sieht, wie die Hand da rausguckt.
Das war eigentlich eine sehr gute Idee, um diese Hand.
Ja. Mhm. So, jetzt sehen wir aber, dass es auch nur ein Traum war. Und diese Szene, sagt Boorman, war so ein bisschen durch die Artus-Sage inspiriert. Lady of the Lake. Finde ich jetzt auch eine Spur zu hoch geschossen eigentlich, aber gut. Aber auch nochmal schön. Und diese Endszene ist natürlich auch eine ganz wichtige Inspiration gewesen für sehr viele Horrorfilme. Ne? Dieses, der Böse steht nochmal auf oder die Hand kommt nochmal aus dem Grab. Das haben ganz viele Filme, Horrorfilme dann in den 70ern und 80ern infolge auch dieses Filmes dann umgesetzt, dieses Bild. Also das ist ein ganz wirkmächtiges Bild auch gewesen. So, und da sehen wir ja, wie er da, ne, er kann nicht mehr schlafen. Ne, seine Frau schläft, also er ist schon wieder isoliert. Über seiner Frau laufen die Credits, über seinen kommt nicht. Wir sehen also ihn alleine mit seinen Gedanken. Ne, also das passt schon nochmal. Jetzt kommen nochmal die Dueling Banjos. Und man sieht, dass eigentlich ist es ihm unangenehm, dass er da ist. Ne? Eigentlich, ne, man hat ja kurz gesehen, dass er so wegguckt, als ob er jetzt eigentlich gerne nochmal aufstehen wollen würde. Jetzt versucht er doch wieder.
Ja, das Bild finde ich auch gut.
Die Müdigkeit. Ja. Wird das natürlich auch nochmal schön. Ne? Und wir uns jetzt fragen, kommen wir jetzt nochmal die Hand oder nicht? Oder bleibt sie jetzt doch da? Ach, sie bleibt doch da. Ja. Ach, dann ist es doch nicht mehr.
Ja.
Dann haben sie ja doch nochmal Glück, dass sie nicht erwischt werden. Aber eigentlich spielt das gar keine Rolle, weil ihr eigenes Gewissen hat sie sowieso schon zu sehr
drin. Nee, das stimmt.
Drin.
Ja, und dann ist der Film auch schon zu Ende, ne?
Doch. Ja.
Nicht schlecht. Also, Markus, hast du...
Genau.
Du hast...
Ja.
Ja, okay. Also, ich muss zusammenfassend sagen, dass mir nach wie vor die Rahmensituation sehr gut gefällt. Also, dass wir, sag ich mal, hier sozusagen zum Abschied, so eine Abschiedstour auf einem Fluss haben, der ja durch so dieses Staudammprojekt oder was auch immer das genau ist, dort sozusagen verschwinden wird. Wir haben auch diese Begegnung mit den Leuten vor Ort und wir haben die Fragen nach so, ja, was ist denn richtig, was ist falsch, Gesetzmäßigkeit, Fortschritt und so weiter, Naturverbundenheit, das finde ich alles sehr gut. Dann das Abenteuer als solches auf dem Fluss finde ich auch gut. Ja, und so einige Sachen ja, sprechen mich jetzt nicht ganz so an. Also ich sehe das eher so als Experiment. Ne? Also, und das finde ich ein sehr spannendes Experiment. Was passiert mit den Menschen? Und was ich auch sehr gut finde, ist im Prinzip dieses Ausweichen beim Festlegen eines Genres. Das finde ich auch sehr, sehr cool. Also da bin ich absolut dafür. Aber ansonsten muss ich sagen, dass mich der Film als Ganzes jetzt nicht so packt. Auch wenn er natürlich die angesprochenen Stärken hat. Aber und wie gesagt, auch diese Besonderheit, ne, dass es sozusagen eine Abschiedstour ist, finde ich auch ganz gut. Aber sonst so richtig packen tut er mich dann irgendwie doch nicht.
Ich sag mal so, man muss ja nicht sagen, würdest du ihn denn trotzdem noch in dem Bereich
gut einstufen? Ja, also ich würde schon sagen,
Also nicht gut wäre nicht schlecht, sondern gut, mittelschlecht.
Aber auch nicht, auch nicht schlecht. Ja, ne?
Gut, also schon noch mal gut.
Ja.
Also schon noch im guten Bereich, und nicht im mittleren Bereich.
Mittel bis gut, ja. Ja, genau, ja.
Also 3 plus, 2 minus.
Ja.
Ja, das ist ja auch in Ordnung. Also der ist bei mir schon eher 2 minus als 3 plus, aber oder 2 vielleicht noch so, aber der ist schon auch letztlich. Es ist ja auch dadurch, dass der Film ja auch enorm unangenehme Sachen zeigt. Ist es ja vielleicht auch nicht die Art von Film, die man sich regelmäßig anschauen möchte. Weil ich möchte ja gar nicht so oft sehen, wie der Bobby da vergewaltigt wird. Ich möchte ja gar nicht sehen, wie die sich gegenseitig vergewissern, dass sie doch den richtigen erschossen haben und am Ende feststellen, ach nee, scheiße, war doch der falsche. Ich möchte ihn gar nicht so oft sehen, wie sie den Drew dann da versenken, weil sie keine andere Wahl sehen in dem Moment. Das möchte ich ja eigentlich alles gar nicht so oft sehen. Aber es ist eben spannend, dass ich das sehen muss auch mal. Und diese ganze Thematik haben wir ja schon erwähnt, die damit rumwabern. was mir jetzt auch mal so aufgefallen ist, wie schön dieser Film auch subtil auf einer symbolischen Ebene arbeitet, mit Show Don't Tell. Eben das, was wir gerade mit dem Friedhof hatten oder mit der Isolierung von Ed oder eben mit dieser ganzen Thematik Stadt versus Land und diese, wie dann quasi diese Prozesse stellvertretend werden mit Themen, die eigentlich überhaupt nichts mit diesem eigentlichen Fällen dann zu tun haben und wie sie dann doch durch Zufall eben letzten Endes zu Mördern oder Ed zumindest zu einem Mörder wird und dann doch ein Komplott schmieden und letzten Endes eine Situation, die am Anfang vielleicht hätte gut ausgehen können, noch irgendwie selber kaputt machen und wie sie sich letzten Endes selbst dann verlieren und letzten Endes zu Verbrechen. Also ich meine, der Film endet damit, dass Verbrecher mit einem Mord davonkommen. Machen wir es doch mal so, wie es ist. Ne? Ich meine, das war jetzt kein Mord aus Boshaftigkeit, sondern letzten Endes Mord aus Verwechslung, was sie dachten, das wäre jemand, der hinter ihnen her ist. Aber am Ende des Tages bleibt es ein Mord. Ja, also ich meine, das mag letzten Endes, wenn das jetzt vor Gericht gelandet wäre, das wäre vielleicht allerhöchstens noch der Unterschied zwischen einer Todesstrafe und einer lebenslangen Haftstrafe von mir aus geworden. Wenn sie die Jury überzeugt hätten, dass das ein Unfall oder sie geglaubt haben, sie wären selbst in Gefahr und das wäre vielleicht eine Notwehr gewesen. Aber mehr auch nicht. Ne?
Nee, das stimmt. Ja.
Gut. Dann würde ich sagen, ich habe jetzt so keine Worte mehr.
Super. Danke. Markus, richtig. Vielen Dank. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Das war Beim Sterben ist jeder der Erste von John Borman aus dem Jahr 1972 hier bei iWent to Films, dem Audiokommentar zum Film. Wir haben mit euch heute die Blu-ray geschaut. Vielen Dank für euer Interesse. Und wenn ihr iWent to Films und andere Produktionen von Martin Bornemeyer unterstützen wollt, schaut auf martinbornemeyer.de vorbei, in die Podcast-Beschreibung oder auf iwenttofilms.de. Wir freuen uns über euren Beitrag.
Bis dahin.
Tschüss. iWent to Films. It's not a film school. Ein Audiokommentar von Markus und Martin. Weitere Infos unter iwenttofilms.de. Und im Social Web bei Facebook, Twitter und Instagram.